Sag.
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Halli, Hallöchen. Wir haben Sonntag, den 28.04. Es ist 20 Uhr Primetime und hier sind wir wieder. Eure Coach Potatoes und mir gegenüber wieder der getarnte Carsten.
Hallihallo. Einigermaßen gut gelaunt und du?
Ja, doch, ich bin gut gelaunt, auch wenn wir am Samstag verloren haben, aber ich habe sturmfrei.
Wie auch?
Also wir haben verloren, aber ich habe sturmfrei und ja, zurzeit ist die Waage ein sehr guter Freund von mir.
Ach, wie schön. Ich esse erstmal auf den Schocken einen Schoko-Cola und schöne Grüße an Christian Dörkes, gegen dessen Mannschaft ich am Wochenende verloren hatte und er die Größe hatte, nicht da zu sein. Hätte er wenigstens mal da sein können als Headcoach, wa?
Tja.
Aber trotzdem, wir haben trotzdem verloren. Aber ehrlich, es war ehrlich verloren, muss ich ganz sagen.
Also kann man denn auch unehrlich verlieren?
Ich sag mal, unehrliches Verlieren ist ja für mich dieses große, so, die Schiedsrichter haben das Spiel verpfiffen, der Gegner stinkt nach Knoblauch, ne, und der Rasen war ganz grün. Ne? Also das ist für mich unehrlich verlieren. Ne? Oder einfach zu sagen, die Schiedsrichter haben meinen Junior Bowl verpfiffen. Entschuldigung.
Ne? Ja,
ja. Ja. Wie habt ihr verloren?
Wir haben gegen die Sharks gespielt und die Sharks, muss man sagen, sind ja gerade so spielfähig angetreten und mit einem zweiten oder dritten Quarterback, den Quarterback, den sie sich eingekauft haben, der Dane, der hat noch keine ITC-Freigabe bekommen. Die Sharks versuchen krampfhaft über den Verband eine ITC-Freigabe zu kriegen, aber das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Man kriegt keine Rückmeldung. Und so sind die Sharks recht dezimiert angetreten, hat aber trotzdem gereicht, uns 10-3 zu schlagen.
Ja, und das ist immer dieser geile Ölglaube, ne? Der denkt so, oh mein Gott, die sind ja weniger oder genauso wenig, ne? Das hatten meine Jungs auch gemerkt, ne? Mensch, das sind ja auch gerade mal 20, wir sind 18.
Ja, man hat schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, das Spiel sicher gewonnen zu wähnen, nachdem wir gegen die Razorcocks ja ein solides Spiel abgeliefert haben. War das jetzt halt, also die Offense ist marschiert, wir haben aber halt nicht geknipst. Das ist unser altes Problem, wir schaffen es halt nicht in die Endzone. Von der Defense her kann man jetzt da nicht so viel meckern, weil alles unter 20 Punkten ist immer noch eine gute Leistung. 10 zugelassene Punkte ist erst recht eine gute Leistung. Wobei man sagen muss, also es hat lange, wir hatten es gestanden, 7-3 und erst mit der letzten Minute haben sie uns den letzten Touchdown eingeschenkt, weil sie es sehr clever gemacht haben und dann im letzten Quarter eigentlich im Prinzip nur noch gelaufen sind, um die Uhr runterzuspielen und mit dem letzten haben sie dann quasi den Touchdown gemacht. Haben sie schon sehr clever gemacht und da merkst du halt bei den Sharks viele Routiniers, die kennen so eine Situation und die wissen halt, wie man Football spielt, denen musst du das nicht erst erklären. Und auf unserer Seite dann halt viele jungsche Leute, die dann nochmal schnell hibbelig werden und die dann noch ein bisschen Erfahrung und Selbstvertrauen brauchen.
Sag mal, von welchem Spiel redest du gerade? Redest du jetzt von deinem oder meinem?
Ja gut, da du ja ein Jugendteam coachst, wirst du da ähnliche Probleme haben.
Ja, komisch, ne? Ich sag mal, bei uns war eins der Probleme, wie soll ich jetzt einfach sagen? Also, wir hatten so ein Mishap, so ein Fuck-up-Fiasko-Spektakel. Ne? Also, es gab nicht so die absolut krassen, sag ich mal, krassen Fehler von ein, zwei Spielern. Nein. Irgendwie gefühlt hatte jeder so einen kleinen Fehler gehabt und das addiert sich einfach mal auf. Ne? Aber auch coachesmäßig, ne? Da, also ganz ehrlich, ne, mitten beim Playcalling fällt mir dann so nebenbei auf, weil der Offense-Koordinator von den Herren auch mit dabei war und dann fällt mir auf, Carsten, beim Offense-Playcalling so Field- und Boundary-Side hast du überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Glückwunsch, Carsten.
Ja, das sind dann halt Erfahrungswerte,
so,
ne?
Ja, so, Dankeschön. Das ist das erste Mal, dass ich offens Play calle und verfickter Henne nochmal. Ich habe nicht dran gedacht. Das ist so Kleinigkeiten und das kann sich so geil aufaddieren, ne? Wo du denkst, so, wow. Plus noch diese anderen Kleinigkeiten, ne? Ich hatte einen Offensliner eigentlich nur, ne? Plus einen Rookie, der eingesprungen ist, plus noch einen Rookie, der auch eingesprungen ist. Ja. Ja. Plus noch die eine oder andere Fehlplanung, die wir dann, sag ich mal, coachesmäßig gehabt haben. Ne? Der Quarterback kam relativ schnell unter Druck. Und dann hast du dir gedacht, so, okay, machen wir das und das, dass der Quarterback weniger unter Druck gerät. Und genau durch diese Maßnahme haben wir die Defense genau dort gehalten, wo sie den Quarterback Druck machen kann. Also ich würde mal sagen, eine paradoxe Planung, die nicht aufgegangen ist. Mann, ich Vollidiot.
Na gut, aber das sind ja dann Erfahrungswerte. Und wenn du weißt, wo im Spiel die Fehler lagen und du daraus lernen kannst, dann ist es ja eine gute Sache.
Ich ja, das Problem ist einfach nur, wenn das nächste Spiel genau in 7 Tagen ist, dann denkst du so...
Ja, kannst nicht mehr viel dran rudern.
Aber ich kannst du doch froh sein, dass du nicht gegen selben Gegner spielst. Das finde ich immer kacke, ne?
Ja, ich habe ja dann auch zum einen oder anderen Spieler dann halt auch gesagt, ne, also ja, klar, haben wir jetzt verloren, jetzt müssen wir analysieren, was da los war und dann ist es an uns, an den Fehlern zu arbeiten und die abzustellen. Ne? Und solange du eine Progression hast, ist noch alles so halbwegs im grünen Bereich. Und das Gute ist, unsere Gegner haben auch schon das ein oder andere Spiel verloren. Also zum Beispiel die Bullets, die ja letztes Jahr noch Mitfavorit waren und dementsprechend haben wir ja dieses Jahr die auch so eingeschätzt, hatten ja ein paar Abgänge und haben haben das Spiel gegen die Redcocks auch verloren und das gar nicht mal so undeutlich. Also wir haben noch Chancen.
Ja, ich sag mal so, einerseits ist es natürlich immer heftig, wenn man das erste Saisonspiel verliert und bei uns war es an Anfang nicht erwartet, so deutlich, wie es denn passiert ist. Wir haben am Anfang 12-0 geführt und am Ende sind wir 49-12 nach Hause geschickt worden.
Ja, das tut weh,
ja. Ja, das tut wirklich irgendwo weh, aber ich habe es meinen Jungs auch gesagt, ne? Ich habe 2 Spielausgänge wirklich gefürchtet, ne? Wir gewinnen haushoch zu 0. Weil da muss ich den einen oder anderen von einem hohen Ross runterschießen. Oder wir verlieren haushoch zu 0. Dann hätte ich das ganze Team, sag ich mal, mit einem Dyson-Staubsauger aufsaugen können. Gott sei Dank haben wir dann Punkte direkt am Anfang gemacht und haben dann auch gemerkt, so, wenn so die Moral, die Kampfmoral dann so ein bisschen kippt, das kann manchmal ansteckend sein, ne?
Das ist dann der sogenannte Momentum-Change.
Genau, ne? Und das hat man dann im Prinzip im zweiten Quarter gehabt. Ne? Dritte Quarter sah schon ein bisschen besser aus. Naja, und dann haben wir halt verloren. Auf gut Deutsch.
Ja, wir hatten noch ein bisschen das Problem gehabt, dass direkt vorm Passcheck ein oder andere Spieler abgeklappt ist. Da wurde dann ohnmächtig und wurde dann auch mit einem Krankenwagen abgeholt. Und unsere Jungs sind halt noch nicht so professionell, um sowas wegzustecken. Ja, da hat man schon gemerkt, Unruhe und gleich...
Also professionell?
Ja.
Sag mal,
ja.
Was haust du denn hier für Begriffe raus? Professionell?
Ja, da wollen wir nachher vielleicht, wenn wir die Zeit dazu haben, nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil die Bears ja dann eben auch in ihrem Huddle halt diesen Spruch haben, ne, kennt ihr alle von 300, die Szene, ne, what's your profession? So, und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wisst ihr denn überhaupt, was Profession bedeutet oder was dahinter steckt, und dann können wir noch mal gucken, ob wir als Dienstleister, die wir ja mal hier sind, auch als Podcast, diesen Begriff mal aufdröseln.
Weil wir so professionell sind, meinst du?
Ja, natürlich.
Mhm. Aber, ja, danke.
Aber vielleicht stellen wir ja dann auch fest, welche Ebenen es da so gibt. Können wir noch mal gucken, wenn wir die Zeit dazu haben. Aber wie gesagt, dann haben die Sharks dann auch gleich mit der Offense angefangen und gleich mit dem ersten Spielzug tiefe Bombe, die wir nicht erwartet haben, weil wir wussten, der Starting Quarterback ist nicht dabei, und das haben sie wunderbar ausgenutzt. Tiefer Pass, Außenlinie, Touchdown und ja, da war nicht kein Momentum-Change. Der Momentum war nicht da.
Der war einfach nicht da. Ja, so ein Spiel hast du aber auch schon mal erlebt, ne? Wo du sagst, so nach den ersten 2 Snaps, jupp, bin froh, wenn wir heil nach Hause fahren.
Ja,
hast du schon mal so ein Spiel erlebt, wo du dachtest, okay?
Ja, aber so ein Spiel war es glücklicherweise nicht. Also wir sind ja mit der Offense marschiert. Klar gab es Fehler, aber letztendlich waren auch schöne Spielzüge dabei, die dann auch funktioniert haben, und wir sind marschiert. Aber wir haben eben das Problem, dass wir es nicht in die Endzone schaffen. Und da müssen wir uns vielleicht auch als Trainer dann mal fragen, was wir da für Akzente im Training mal setzen müssen, um dieses Knipsen hinzukriegen, so dieser letztendliche Wille, den letzten Schritt zu machen, in den Tackle, in den Block oder den Block noch ein bisschen länger zu halten, den letzten Step zum Catch zu machen, sowas eben, ne?
So. Ja, aber das ist immer so die Sache, ne? Kannst du das überhaupt? Und dieses Können ist für mich so eine Sache, die bedient ja mehrere Ebenen eigentlich, ne? Nicht nur das zeitliche Können, also habe ich gerade die Zeit dafür, habe ich das Skillset dafür, und habe ich auch diesen Freiraum unter Umständen, das zu machen, wenn du mit 1000 anderen Sachen beschäftigt bist, dann nützt dir das ganze Wissen nichts, wenn du es gerade einfach mal die PS nicht auf die Straße kriegen kannst. Ne?
Ja, aber lass uns da mal später nochmal einsteigen. Es war ja wieder Game Weekend und dritte, vierte Liga gab es im Osten und Westen wieder ein paar Spiele. Ich hab die Tabellen rauskopiert bei Football Aktuell. Vielen Dank für eure inoffizielle Hilfe, von der ihr nichts wisst.
Ey, sag halt nichts, nicht, dass du dann noch das Abo abschließen musst. Ne? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich find's super, dass sie das machen. Ne? Football Aktuell ist ja im Prinzip, was ja die ältere Generation unter uns noch so kennt, als Huddle, also Zeitung, so Papierform, also schwarz-weiß.
Ohne mein, Wissen
schwarz-weiß erhältlich.
Ja, ohne mein Wissen hatte ich als Jugendlicher damals irgendwie so ein Huddle-Abo gewonnen über ein Jahr lang. Da habe ich ein Jahr lang immer diese Zeitschrift nach Hause bekommen und fand das damals auch sehr informativ. Das war ja die einzige Möglichkeit, irgendwie so an Football-Infos zu kommen. Mhm. Heute gibt es natürlich mehr.
Ja.
Und heute weiß ich halt immer nicht, was sie da mit den Artikeln machen. Übernehmen sie 1:1 die Meldung von den Vereinen oder?
Ja, ich glaube teils, aber früher habe ich mich halt immer ein bisschen aufgeregt. Ne? Dann hast du von deinen Heimatvereinen gesehen, dass die Meldung, sag ich mal, so geschrieben worden ist, ne? Vielleicht auf der Homepage noch veröffentlicht, als der Verein noch keine Facebook-Seite hatte, unter Umständen. Ne? Und dann steht es bei Football Aktuell mit demselben Wortlaut und dann hat da jemand einen seine unrote Schrift drauf gepackt, wo ich dachte so,
aber ehrlicherweise muss ich sagen, da ist Football Aktuell nicht das einzige Medium, wo ich da meine Probleme mit habe. So die ganzen anderen Facebook-Seiten, die dann Football-News verbreiten, machen eben auch nichts, außer nur die Meldung von dem Verein zu nehmen und diese zu reposten, ohne
aber zu kommentieren. Ist doch in Ordnung eigentlich, oder?
Naja, ich würde mir wünschen, wenn man versuchen würde, das zu kommentieren und einzuordnen, so wie wir das machen, vielleicht ein bisschen professioneller, vielleicht ein bisschen wohlwollender als wir.
Bisschen professioneller als wir.
Da ist das Wort wieder
professionell. Da ist ja nicht mehr viel Luft nach oben bei uns, ne?
Nein, aber ich meine, was soll das, wenn du halt immer nur die Meldung repostest, dann kannst du es auch gleich sein lassen.
Das ist ja mein Filterblase, mein Freund.
Ja, aber ich würde mir halt so eine Einordnung wünschen, ne? Dass man irgendwie, wenn da jemand so eine Draufsicht hat, mal sagt, okay, irgendwie ein bisschen Kontext dazu liefern oder das in Verbindung mit anderen Meldungen zu bringen und die Lage einzuschätzen. Ja,
ja, das stelle ich mir echt ein bisschen schwierig vor, sag ich mal, in unserem kleinen Mikrokosmos.
Ja, gerade Mikrokosmos sollte das doch einfach sein, weil es noch nicht so unübersichtlich ist. Also ich meine, ich merke halt, okay, wir hatten uns ja mal auf die Fahnen geschrieben, wir wollen halt den unterklassigen Football repräsentieren. Das ist aber auch gar nicht so einfach, weil es da dann wirklich sich nach unten immer weiter aufdröselt. Umso mehr Teams musst du im Blick behalten. Deswegen haben wir jetzt ja hier auch gesagt, wenn wir hier die Game Days im Auge behalten wollen, dann konzentrieren wir uns nur auf dritte und vierte Liga Ost und West. Und das ist schon ordentlich, ne? Aber wenn du dann halt noch fünfte und sechste Liga mit dazu nimmst, dann wird es halt schnell unübersichtlich und gerade ja. Nord, Ost, West und Süd, uiuiui.
Ja, aber da kann man ja froh sein, dass Football Aktuell, ne? Falls ihr mal die Seite aufmacht, das auf Football Aktuell, meine kleine Empfehlung ist, nimmt immer die PC-Version, weil die mobile Version ist nicht so übersichtlich. Da hat man immer dieses kompakte Scoreboard, ne? Und da kann man alle Ergebnisse sehen und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr erhellend manchmal, ne? Und manchmal denkst du ja auch so, was zur verdammten Scheiße, Mutter Gottes, ist da passiert?
Nee, also wie gesagt, die Tabellenführung finde ich super. Wir hatten jetzt neulich nur gemerkt, okay, als ich mir die Tabellen das letzte Mal gezogen hatte, waren sie noch nicht aktuell. Die wurden ja dann nochmal, da hattest du dann einen anderen Stand als ich. Aber,
ja, das ist teilweise wirklich sekündlich aktualisiert, ne? Also ja. Es gibt da auch so eine Funktionalität da, wo man dann auch, sag ich mal, Live-Scores eintragen kann. Und das würde ich jetzt ja, jeden ambitionierten Verein, sag ich mal, empfehlen, sich dort anzumelden und da beizutragen. Ne? Weil es die einfachste Art und Weise, sag ich mal, seine Ergebnisse zu spreaden. Aber es ist halt schön zu sehen, dass manchen Ligen halt die auch Quarter-Ergebnisse reinpacken und bei manchen Ligen sind wir einfach froh, dass wir ein Ergebnis haben.
Ja. Na, dann lass uns doch gleich mal mit den beiden vierten Ligen anfangen. Nehmen wir doch mal gleich die vierte Liga Ost. Wie gesagt, Berlin Bears, Tollense Sharks gestern gespielt mit einem Ergebnis 3-10. Haben wir verloren.
Klassisches Hockey-Ergebnis, ne?
Irgendwie schon, ja. Und die Eberswalde Warriors haben gespielt gegen die Baltic Blue Stars Rostock. Und das Ergebnis hat mich dann doch ein bisschen überrascht, auch in der Höhe. 21-31.
Kleiner Schlagabtausch, ne?
Wobei wir aber hier von den beiden Schlusslichtern reden, die gefühlten, also die Saison ist noch jung, aber so eingeschätzt habe ich es halt, dass Rostock und Eberswalde sich so um die letzten Plätze kloppen werden. Und das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen das Ergebnis wieder, weil in der Höhe hätte ich es jetzt nicht erwartet.
Ja. Ja, Nordrhein-Westfalen, Oberliga.
Warte mal noch ganz kurz. Ich würde jetzt noch mal kurz zu dem aktuellen Tabellenstanding kommen. Dann leiten wir gleich in die Liga West ein. Also nach diesem Wochenende Tollense Sharks natürlich mit zwei Siegen, zwei Spielen auf den ersten Platz. Danach kommen die Baltic Booster Rostock. Die haben jetzt ein Spiel gehabt und ein Spiel gewonnen. Damit sind sie auf Platz 2. Gut, da werden sie wahrscheinlich nicht lange bleiben. Wir damit, also die Bears mit zwei Spielen, eins verloren, eins gewonnen, sind auf dem dritten Platz. Frankfurt, Redhawks sind noch auf dem vierten Platz. Berlin Bullets auf dem fünften und Eberswalde Warriors, zwei Spiele gespielt und zwei verloren, sind damit auf den letzten. So, und ich gebe ab in die Liga West.
Liga West, ja, live. Willkommen bei der Fast-Live-Schalter. Fast-Live-Schalter. Der aktuelle Kenntnisstand, den ich jetzt gerade zumindest sehe, in Nordrhein-Westfalen, Dortmund Giants, Wesseling. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis jetzt schon komplett final ist. Stand jetzt auf jeden Fall 21-0. Okay. Hätte jetzt in der Deutlichkeit jetzt nicht erwartet, Wesseling. Okay, ein relativ, sag ich mal, nüchternes 0-9, Bulldozer gegen den Münster Mammuts.
Ja, wir haben mal Münster eingeschätzt, so relativ mittig, ne?
Relativ mittig, ne? Und für mich war ja Düsseldorf, Bulldozer dann so die Frage, gehen sie in den Abstiegskampf oder nicht? Ne? Stand jetzt das Wesseling in den Abstiegskampf. Ne? Mhm. Für Dortmund ist es noch viel zu früh, da überhaupt so eine Prognose zu wagen. Ne, und Minden ist halt immer noch auf Platz 1, wo viele, die, mit denen ich mich unterhalte, halt sagen, ne, Minden sind die Nächsten, die in die Regionalliga halt rein wollen und das anscheinend auch schaffen können. Ja. Ganz kurz, ich sehe gerade, ne, eigentlich Norddeutschland ist ja noch nicht ganz unser Gebiet, ne? Aber hast du da gesehen, Rotenburg Wolverines, Schwarzenbeck Wolves, das Ergebnis?
Nee, was hast du da?
Also, der arme Stadionansprecher. 52-50.
Wow, meine Fresse. Das ist ja fast ein Basketball-Ergebnis.
Ja, aber das ist auch so ein Spiel, was gefühlt gleich auf war. Ne? Erstes Quarter 7-22, im zweiten Quarter 20-12, dann 14-0, dann 11-16. Das war anscheinend ein Schlagabtausch. Alter
Schwede. Das ist so ein Ergebnis, da fragst du dich ja, ob die überhaupt mit einer Defense gespielt haben.
Das musst du auch erstmal hinkriegen. Ich meine, klar, so ein Ergebnis wie wir, 49-12, da weißt du ganz genau, okay, 3 und raus im Regel. Ja. Ne, plus noch der ein oder andere Safety. Der
Pech, aber da muss ja jeder Drive ein Touchdown gewesen sein auf beiden Seiten.
Da muss eigentlich im Prinzip jeder Drive so 6-7 Plays maximal gehabt haben, zack, Touchdown. Ja. Ne, weil sonst wird es ja von der Zeit her auch ein bisschen schwierig. Ne? Und all diejenigen, die es halt nicht wissen, wir spielen nicht Quarter 15 Minuten, wir haben weniger.
Zumal jetzt ja auch die neue Regelung greift, dass ab der Two-Minute-Warning ja keine Uhr mehr angehalten wird, außer bei Strafen. Ne?
Ich sag mal so, was kleinen Kadern oder wirklich zugutekommt. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Ne?
Ja, das war meinen Spielern gestern, unseren Spielern gestern auch gar nicht so bewusst gewesen. Und dann, als ich denen das dann gesagt habe, waren die da voll am Meckern. Ne? Und da sage ich dann mal, wie wichtig das dann wieder ist, die Spieler auf den aktuellen Regelstand zu halten.
Ja, das hatten wir gestern mit unserem Platzwart gehabt, nämlich die Hashmarks, die müssen jetzt weiter in der Feldmitte sein. Mhm. Und wir hatten gestern eine sehr gute Ref-Crew, die allerdings, glaube ich, 3 oder 4 Schiedsrichter hatten, die ihr erstes Spiel hatten. Mhm. Und da bin ich ja froh, dass das Spiel, sag ich mal, jetzt nicht aus Ausbildungsgründen zerpfiffen wurde. Um Gottes Willen, ne? Ja, gefühlt gab es jede Strafe, aber das lag auch daran, dass sie auf dem Feld war.
Ja, da muss ich bei unserem Spiel auch nochmal Lob an die Schiedsrichter aussprechen. Also ich hab dieses Jahr echt ein anderes Gefühl bislang zu den Schiedsrichtern als letztes Jahr. Diesmal war unser Whitehead der gute alte Tosch und unter seiner Führung war das Spiel auch sehr entspannt. Also klar, also es gab zwei Personal Fouls gegen uns, eins gegen die Sharks, die waren aber berechtigt. Ansonsten halt so wirklich dann auch offensichtliche Strafen, aber so kleinere Sachen, Holdings, die auf der Backside stattfinden oder sowas, die hat man dann halt auch mal übersehen, sowohl bei den Sharks als auch bei uns, dann gleicht sich das ja noch wieder aus. Und dann hast du dafür aber auch einen Spielfluss und ich finde halt, wenn das jetzt nicht ausartet und es dann so bei Kleinigkeiten bleibt, dann finde ich das gut, wenn du einen Spielfluss hast, weil ansonsten frustriert das sowohl Trainer und Spieler und so hältst du die ganze Meute so ein bisschen ruhig, klar bei Unsportlichkeiten und bei offensichtlichen Fouls wie ein Foulstart oder ein Offside oder sowas, klar, da musst du dann pfeifen.
Ich sag mal so, das schlimmste Holding, was für mich denn so verpfiffen ist, ist dann im Prinzip auf der Backside, wenn Daumen und Zeigefinger am gegnerischen Jersey sich mal kurz treffen. Mhm. Und dann wird dafür ein Holding gepfiffen.
Ja,
okay. Ich habe noch einmal erlebt, in Anführungsstrichen, aber hey.
Und ich sag dann halt auch, für vierte Liga, ne, da, was soll's?
Zitat, nicht genannter Schiedsrichter hat gesagt, ab der vierten abwärts bin ich einfach nur froh, wenn die sich nicht prügeln.
Ja, ne, also, und wenn sich die Schnürsenkel zumachen können.
Ja, das sagen Coaches, ne? apropos Schnürsenkel zumachen, ne? Ich gehe mal direkt mal in die Verbandsliga, fünfte Liga.
Dann mach mal hier noch die Tabelle hier.
Ach so, die Tabelle, ja. Tabelle, vierte Liga. Mhm. Ja, Platz 1 Minden, auf Platz 2 Keltes Lieblingsteam.
Kartenhausen,
verdammt nochmal. Whitehawks. Mensch. Dann die Münster Mammuts. Und Platz 4 noch solides Mittelfeld, Mönchengladbach-Wolfpack. Gefolgt von den Düsseldorf Bulldozern und auf dem vorletzten Platz halt die Dortmund Giants und auf dem letzten Platz Wesseling Black Venom, wo wir schon vermutet haben.
Ja.
Ja, die letzten drei machen es auf jeden Fall unter sich aus. Punkt aus.
So, und warum wolltest du jetzt in die fünfte Liga?
Weil ich da, heute war, also dieses Spielwochenende, hängt es jetzt noch von einem Spiel ab, es in der fünften Liga das zu Null Tag war.
Okay.
Siegen Sentinels gegen Recklinghausen Chargers gestern 22-0. Gestern Bochum Rebels gegen Lippstadt Eagles 33-0. Und ich will jetzt ein Ergebnis haben von Rhino Raptors gegen Gelsenkirchen Devils, weil da habe ich jetzt noch kein Ergebnis gesehen. Wenn die auch noch zu 0 gewonnen haben, ne, dann weiß ich nicht, gebe ich einen aus oder so.
Also, aber interessant wird es ja dann, wenn die ganzen Teams, die zu 0 gewonnen haben, mal endlich gegeneinander spielen und die Teams, die zu 0 verloren haben, gegeneinander spielen.
Ich sag jetzt bitte nicht, die spielen eine 0-0, dann drehe ich durch.
Aber dann lass uns mal in die Regionalligen gehen, weil da hat sich dann auch so ein bisschen was getan. Gehen wir mal in die Regionalliga Ost. So, gespielt haben Halle Falken gegen die Berlin Rebels 2. So, und wie erwartet haben die Berlin Rebels 2 auf den Sack bekommen, aber nicht ohne Gegenwehr. Ergebnis 33-20. Ja, also ein Team, was ich jetzt so als vorletzten Platz eingestuft hätte mit Halle, weiß ich nicht, wie man das bewerten soll, müssen wir mal die nächsten Spieler abwarten, ob da noch mehr Gegenwehr von den Rebels kommt. Aber zumindest endlich mal wieder Punkte gemacht. So, dann das Lokal-Derby mit einer gewissen Brisanz. Spandau Bulldogs gegen die Berlin Thunderbirds. Brisanz, oh, deswegen, ne, habe ich ja die letzten Male schon erzählt. Die beiden Coaches Curtis und Foster sind ja nach dem Jahr Thunderbirds dann rüber zu Spandau und ein paar Spieler sind dann halt mitgewechselt.
Typisch Berlin halt, ne?
Ja, also wie gesagt,
U7.
Ohne Vorwurf oder sowas. Spandau natürlich dann halt mit der Ambition, Ligameister zu werden und haben diesen Anspruch auch untermauert mit einem Ergebnis von 37-0. Bei den Thunderbirds müssten jetzt auch so langsam mal die Alarmglocken angehen, weil das ist ja jetzt auch schon, das ist, glaube ich, das dritte Spiel in Folge, was sie verloren haben.
Ja, aber wenigstens nicht zu null, ne?
Na doch, jetzt ist es 0. Das ist ja 37:0 verloren.
Ja, aber das erste Spiel, wo sie nur 0 Punkte, das erste Spiel, wo sie nur 0 Punkte gemacht haben.
Ja, und das wahrscheinlich gegen den Liga Primus.
Ist aber ein bisschen bitter, ne? Weil das erste Spiel 34:6 verloren, das zweite Spiel 41:7. Wow.
Ja, ja.
Boah, das schmerzt.
Was mich jetzt ein bisschen überrascht hat, gut, Magdeburg Virgin Guards konnte ich nicht einschätzen, weil ich habe die noch nie gesehen. Hätte die jetzt auch so in der Mitte verortet. Und die haben jetzt gegen Leipzig Lions gespielt, die ich für mich so auf Platz 2 sehe. Und die haben gespielt gegen Leipzig Lions 24:23. Also gewonnen. Mit einem Punkt Unterschied.
Oh.
Also
muss man. Ganz ehrlich, ich verliere lieber deutlich als sowas.
Ja, also ne, das ist dann ärgerlich.
Also ich sag mal so, deutlicher verlieren. Also deutlicher verlieren ist, finde ich jetzt, ist vielleicht auch so eine Randmeinung, für mich ein bisschen besser zu verkraften, weil da habe ich wenigstens eine große Latte an Sachen, wo ich sagen kann, okay, das war scheiße, das ist scheiße gelaufen, da habe ich einen Fehler gemacht, da hatten wir Schwächen gehabt, da hatten die Stärken gehabt, also eine ganz riesen Latte, ne? Also schon fast zu viel, um es wahrnehmen zu können. Aber bei so einem blöden Ergebnis wie 30:31 oder 24:23, dann machst du doch tagelang Vorwürfe. Ja. Alter, hätten wir noch mal viel Gold trainiert. Alter, hätten wir doch wenigstens mal das, hätte ich ja wenigstens mal die Route ein bisschen skinnier gemacht und keine Ahnung was alles, ne? Also wegen diesen einen scheiß verschissenen scheiß Arschpunkt, ne?
Ja, da ist dann, da entscheidet sich dann, wer macht weniger Fehler, ne? Ich komme mal ganz kurz zur Tabelle. Spandau jetzt nach 3 Spielen Platz 1. Hier werden jetzt Magdeburg Virgin Guards mit 2 Spielen und 2 Siegen auf Platz 2 verortet. Leipzig Lions mit 4 Spielen, 3 gewonnen, 1 verloren auf Platz 3. Danach kommen Halle Falken. Berlin Thunderbirds auf dem vorletzten Platz mit 5 Spielen und 4 Niederlagen. Und Schlusslicht, Berlin Rebels 2, 4 Spiele, 4 Niederlagen.
Aber da muss ich sagen, also Rebels selber, klar, die zweite Mannschaft ist das Schlusslicht, ne? Aber daher gehen, dass ich jetzt auch noch einen großen Rebels-Aufnäher im Keller hängen habe. Jetzt die Loyalitätserklärung. Nein, Spaß beiseite. Rebels 2 sind für mich jetzt nicht der Verlierer der Saison, weil es die zweite fucking Mannschaft ist. Ne? Das Maximalste, was eine zweite Mannschaft aufsteigen kann, ist eine Regionalliga. Und das einzige Ziel, was sie haben können, realistisch ist Klassenerhalt. Weil Aufstieg ist ja nicht.
Naja, also wenn man jetzt Rebel 2 oder beziehungsweise eine zweite Mannschaft jetzt eben als Ausbildungskader sieht und einen Ausbildungskader jetzt nur auf die Mütze kriegst, dann kannst du den natürlich fragen, was werden die jetzt ausgebildet?
Beziehungsweise wie lange werden die noch ausgebildet, ne? Weil das Problem ist, wenn du, sag ich mal, gewohnheitsmäßig auf die Fresse kriegst, ne? Ich meine, 1-2 Spiele verlieren, okay, 3 Spiele in Folge, scheiß die Wand an, 4 Spiele in Folge,
Wir haben übrigens einen Nachtrag bekommen, ein Spielergebnis von Lukas Grebe. Devils gewinnen mit 31:28 gegen Rheine.
Oh, das ist auch so ein Ergebnis, ne? Puh.
Vielen Dank, Lukas.
Danke. Ey, also 3 Punkte Unterschied bei fast 30 auf jeder Seite. Alter Schwede, ey. Jesus. Das war aber auch ein Schlagabtausch, ne?
No. Ja. Dann kommen wir mal zur Regionalliga West.
Auch bekannt als die vollste Regionalliga aller Zeiten.
So, und da hat es also, auch nur 2 Spiele gegeben, ne?
So viele Teams in dieser verdammten Regionalliga und nur 2 Spiele an diesem Wochenende. Ich meine, was soll denn das jetzt bitte gerade, ne?
Ja, wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, weil, also ich finde das eben schade bis doof, dass die Game Days dann so weit verzerrt sind, dass sich dadurch dann auch immer die Tabelle dann eben so ein bisschen verzerrt, ne? Also wie jetzt gerade eben gelesen, ne? Dann spielt ein Team ein Spiel und hat gewonnen und steht damit auf Platz 2, während andere Teams schon 4 Spiele hinter sich haben. Finde ich halt immer so ein bisschen doof. Klar weiß ich, die Plätze zu beantragen und sowas ist alles nicht so einfach. Aber schön wäre es doch, wenn das wirklich so relativ zeitnah alles stattfinden würde.
Weißt du, was auch schön wäre, wenn man genug Schiedsrichter hätte für diesen Spaß?
Ja, das...
Das kommt nämlich auch noch hinzu.
Das nicht
noch
kommt Platzverfügbarkeit, dazu, sondern ja.
Schiedsrichterverfügbarkeit, ne? Mhm. Ich glaube, das wäre alles nur halb so wild, hätten wir wesentlich viel mehr Schiedsrichter. Ne? Dann würde das wahrscheinlich relativ schnell gehen. Und das ist ja auch so eine Sache, mit der ich ja persönlich, sag ich mal, ein bisschen zu kämpfen habe mit der Jugend. Ne? Schiedsrichterverfügbarkeiten, Platzverfügbarkeiten und, ach ja, Sperrzeiten für die Kühlmaschinen. Kann ich gleich kurz mal erzählen. Okay, ja. Regionalliga West.
Jawohl.
Ja. Also, da gab es heute auch so ein Herzschlagergebnis, nämlich in Bonn gegen die Falcons. Bonn Gamecocks, Cologne Falcons, 14-13.
Ja, Falcons mal wieder verloren. Beziehungsweise ja, drei Spiele hatten sie jetzt, ne, und drei verloren.
Genau, aber ist jetzt in der Hinsicht für mich jetzt interessant, weil Bonn jetzt auf dem, sag ich mal, unteren Mittelplatz ist, um es mal vorsichtig zu sagen, also ist der vierte von hinten auf gut Deutsch. Mhm. Und dann gewinnen sie nur knapp mit einem Punkt Unterschied gegen den Tabellenletzten. Das heißt dann im Prinzip jetzt für Teams wie Münster, Troisdorf, Solingen, Krefeld und für die Krokos selber, können sich jetzt schon grob mal ausrechnen, wie sie gegen Bonn spielen, gegen Essen spielen, Wuppertal und gegen die Falcons spielen. Ne? Na, haut der Falcons möchte ich jetzt momentan auch nicht stecken, wenn sie selbst gegen Bonn gerade mal so kurz davor waren, den ersten Sieg einzufahren und dann war es doch nicht. Ja, ja ansonsten, ja, Krokos gegen Wuppertal. Wuppertal hat sich jetzt mit dem Spiel, glaube ich, jetzt endgültig empfohlen, gegen den Abstieg zu kämpfen. Das, was wir schon mal gehört hatten, dass bei Wuppertal es momentan nicht so gut ausschaut, ist jetzt quasi auf dem vorletzten Platz mit zwei verlorenen Spielen und hat gegen die Krokus mit deutlich 46-14 verloren. Die Krokus sind damit weiterhin auf dem ersten Platz.
Wobei ich mir dann überlege, also bei den Krokus erwarte ich ja so eine irgendwie krasse Dominanz. Dadurch, dass er dann eben Odenthal da Coach ist und wahrscheinlich auch wieder große Namen gezogen hat, wobei wir ja schon besprochen haben, dass die großen Namen sich ja da bei den Spielern so eher auf die Regionalliga verteilt haben. Aber ich hätte da so ein bisschen, klar, sie haben ihre Spiele gewonnen, aber ich hätte so punktemäßig mehr Dominanz erwartet.
Ja, ich sag mal so, in der Regionalliga, das ist ja das Blöde eigentlich, weil direkt Krokus, Nachbarschaft, Falcons, also ist sogar dieselbe Rheinseite, ne? Also nicht nur die andere Rheinseite von derselben Stadt, sondern auf derselben Rheinseite. Wer in Nordrhein-Westfalen wohnt, weiß, was das heißt. So, sind sogar in derselben Stadthälfte auf gut Deutsch. So, direkt nebenan ist ja noch Bonn, die auch in dieser Liga sind. Fick der Henne nochmal. Troisdorf, ach, ist auch direkt nebenan. Also gefühlt ist die halbe Regionalliga direkt in Nachbarstadt.
Hast du wenigstens nicht so weite Fahrten?
Ja, das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Also in Krefeld freut man sich, Gott sei Dank, sind wir jetzt weit weg von der Scheiße. Ne? Und können entsprechend aufspielen.
Ja, manchmal ist so eine kleine Insellage gar nicht so verkehrt.
Ja, hat Essen sich auch gedacht, aber da sind wir gespannt, wie es in Essen läuft, weil die haben jetzt bisher nur ein Spiel gehabt, das Spiel nicht deutlich verloren, sondern nur 20-34. Da bin ich mal gespannt, ob Essen denn auf die vorderen Plätze noch kommen kann.
Juti, dann haben wir die Tabelle und unsere Game Days, denke ich, abgehakt.
Ich dachte, wir wollten jetzt über Norwegen reden oder irgendwie sowas Lustiges. Ne?
Norwegen?
Das wissen ja die wenigsten. Bei Football aktuell kannst du sogar gucken, wie in Polen, Serbien oder Balkan? Krasse Scheiße. Krass. Übrigens, ne, GFLJ, ne, meine Lieblingspanther, ne, die haben gegen Paderborn 63-0 gewonnen. Es fängt schon wieder an.
Na, die Adler haben gegen die Braunschweiger Jungen gespielt. Ich habe kein genaues Ergebnis. Ich weiß, die Adler haben gewonnen. Ich war, glaube ich, so bei
48-7 sehe ich gerade.
48-7?
48-7, ja. Ja. Ja, also knappe Ergebnisse in GFLJ. Ich glaube, die wird man jetzt relativ selten suchen. Ich sehe jetzt hier Ergebnisse. Ne? Krokus Jugend gegen Hamburg, 23-6. Ist, finde ich, so fast das Knappeste, außer Stuttgart gegen Wiesbaden, 25-15 und Bad Homburg gegen Schwäbisch Hall, 20-24. Aber ich habe die Befürchtung, dass es wieder so eine Klatschensaison wird.
Ja. Oh. Ja gut, ich meine, die Dominanz liegt halt bei zwei Teams. Ne? Das, bis sich ja, das in der Jugend ändert.
Ja, da werden Jahre, glaube ich, vergehen. Ich meine, was ich aus Richtung Panther höre, und das ist jetzt wirklich nur Hören sagen, die Leistungsdichte bei der Panther-Jugend ist so dermaßen dicht, dass zig Leute hochgehen in die Panther U20 und schon jetzt wissen, ja, ich kriege keinen Spot auf dem Roster. Ja? Und dann ist es noch dummerweise auch noch so ein Alter, wo der Jugendliche sich überlegt, gehe ich nach Essen, gehe ich nach Krefeld, gehe ich nach Langfeld oder ach ja, ich habe ja noch Studium, muss noch Abitur machen, ich konzentriere mich auf mein Abitur. Zack, bums, ist der verloren für Football. Weil nach dem Abitur macht er wahrscheinlich eine Ausbildung. Ja. Und das ist halt diese Dropout-Rate, von der wir schon mal geredet haben, ne?
Ja. Aber wir haben ja noch so ein paar Meldungen auf dem Zettel, die wir durchgehen wollten. Hast du eigentlich schon irgendwie einen Musikwunsch?
Nicht mehr fucking ansatzweise, ne?
Also ich hab gleich mehrere Musikwünsche.
Ach, komm jetzt.
Ja, hatte jetzt nicht direkt mit Football zu tun, aber ich musste...
Was hat dieser ganze Podcast überhaupt mit Football zu tun?
Ja, dann können wir auch andere Themen behandeln hier, Tagespolitik und sowas.
um Gottes Willen. Warte mal, ich muss ja kurz Mails aus China beantworten, Moment.
ich habe neulich meine kleine Tochter im Schlaf geschunkelt zu Barry White. Und dazu wünsche ich mir den Song Never Never Gonna Give You Up und mit Gruß an meine Frau Can't Get Enough of Your Love. Schöne Grüße nach Rostock, wo sie gerade ist.
Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Ey, du hast deine Tochter mit Barry White im... Oh, nee, Alter.
Ja, da habe ich gesagt, ey,
ist okay, ist
Baby,
okay.
Du brauchst einfach nur Liebe und Rhythmus und dazu Barry White. Und was soll ich sagen, es hat funktioniert.
Ja, das lasse ich jetzt mal besser so im Raum stehen.
Dann zweiter Musikwunsch. Wir haben neulich nach dem Training noch da so ein bisschen rumgestanden und rumgequatscht und dann kamen die Jungs so langsam wieder aus der Kabine und dann kam einer mit seiner mobilen Boombox raus und dann dachte ich, hey, Rockmusik bei der heutigen Generation, nicht schlecht. Und dann höre ich, boah, das ist ja Soundgarden mit Black Hole Sun, Respekt.
Ausgerechnet das?
Und das haben wir vor 20 Jahren gehört. Oder vor 25 Jahren haben wir das schon gehört. Und deswegen wünsche ich mir Soundgarden mit Black Hole Sun. Und dann war gestern dazu vorm Spiel das Gespräch, weil ich das nochmal angesprochen hatte, und dann sagt er, ja, könnt ihr auch Tool reinhauen? Und dann sag ich, was, Tool?
Ja, für die Playlist hat Tool für die Kabine. Erstens dauert es dann 20 Minuten und danach sind sie alle depressiv.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, der Durchschnittsmensch wird nicht Tool hören. Schon gar nicht zur Motivation. Dafür ist die Musik ein bisschen zu komplex. Aber ich wünsche mir dann noch für die Liste Tool mit The Pot.
Okay.
Haben wir mal wieder ein bisschen was für Liste. Wenn dir noch was einfällt, hau raus.
Okay, KRS-One, Can't Stop, Won't Stop.
KRS-One mit Can't Stop?
Won't Stop. Mhm. Einfach mal als Gegenprogrammpunkt und als Gegenprogrammpunkt zu Soundgarden, Black Hole Sun, wünsche ich mir Soundgarden, Rusty Cage. Einfach mal komplett ein anderer Rhythmus. Ne? Weil ich, jetzt mal ganz ehrlich, ne, Ende der 80er, Anfang der 90er, irgendwie muss ja jede Metal-Band irgendwie eine verschissene Ballade drauf haben, nur weil irgendwie Metallica da mal irgendwas gemacht hat. Ja, ne?
Das war ja
Zack,
aber,
muss immer irgendeine,
das war
jetzt kommt die Ballade.
Das war ja.
Aber selbst da fing es dann an, müssen sie unbedingt ein langsames Lied haben, so, oh ja, ist klar, Ugly Kid Show, Cats in the Cradle, pack rauf.
Da war ich jetzt auch schon, glaube ich, dreimal zum Konzert gewesen. Ugly Kid Joe, mega.
Ja, und alle kennen sie nur Cats in the Cradle und ich denke mir so, Alter, da war doch viel bessere Lieder dabei.
Ich weiß nicht, die haben nur zwei Alben rausgebracht, aber die waren geil.
Ja, aber nicht diese, also ganz ehrlich, Mann!
Ah, da war noch wenigstens Songs wie Milkman's Son noch besser. Aber, der
aber
war
ganz
ja
ehrlich, du, spezielle Grüße an einen lieben Freund, der auf jedem Spielball des AVD steht mit Namen, ne? Denn Everything About You.
Everything About You, ja. Ja.
So. Janine weiß sie zu und darunter steht Jerome Brandt. Metal Ballads sind cool.
Naja.
Ja, ist gut.
Wenn
ich
sie
sag
von Pantera
so,
kommen, dann rockt das wenigstens noch ein bisschen, aber.
Ja, das sind immer so die Dinger, da waren diese Balladen immer so langsam, ne? Okay, und jetzt kommt der Breakdown.
Solange wir nicht November Rain hören müssen.
Ach, ja.
Weißt du,
aber ich sag mal so, ich verliere den Glauben, wenn Napalm Death eine Ballade macht. Dann ich
oder keine Korps. Da haben die Balladen eher so Titel wie Fucked with a Knife oder sowas. Übrigens, weißt du, wo ich im Juni zum Konzert bin? Buddy Count.
Achso, ich dachte Six Feet Under.
Nee, nee. Aber Buddy Count, also, die leben auch noch.
Aber dann würde ich mir noch Six Feet Under, Back in Black oder wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Die hatten irgendwas gemacht von AC/DC, das weiß ich noch.
Suche ich dann raus.
Ja. TNT, glaube ich. TNT
Six war das. Feet Under AC/DC.
Jeder, das hört, einfach mal weiter skippen, falls ihr, falls wenn, jemand schlecht
wird. Wenn ihr auf einmal so eine kaputte Klospülung hört beim Playlist durchhören, dann wisst ihr, es ist Six Feet Under.
Definitiv, ja. Das möchte man ein bisschen auch so tief begraben.
So, zurück aus der Unterhaltungsecke kommen wir wieder zum Football. fangen wir mal an mit den Adlern. Bei den Adlern kommt ja auch irgendwie
nicht. Ach nee, nicht schon wieder die Adler.
Da kommt ja irgendwie nicht so Ruhe rein.
Was ist jetzt schon wieder passiert?
Ja, eigentlich hätten sie jetzt ein Testspiel gegen die Hamburg Pioneers gehabt. Haben sie abgesagt.
Pioneers in welcher Liga?
Zweite.
Hm? Ja, und welche? Zweite?
Oh. Zweite. Und da haben sie jetzt ein Testspiel eigentlich gehabt und das haben die Adler ohne Angabe von Gründen gecancelt.
War das jetzt wenigstens einigermaßen mit Vorlauf oder war das sowieso 2 Stunden davor?
Na, so ein paar Tage vorher. In der Woche.
Wenigstens das.
Ja, aber es gibt dann aber auch wieder ein unruhiges Bild. Ne? Ich meine, wenn schon ein GFL-Team Testspiel absagen muss, und keine Gründe nennt, dann lässt das wieder sehr viel Raum für Spekulationen und ich habe dann auch schon wieder die wildesten Gerüchte gehört, die will ich jetzt hier auch nicht breittreten, muss ja nicht sein.
Ach komm schon!
Und aber es lässt halt einfach kein gutes Bild und zudem haben sie ja dann wieder einen neuen DC announced. Also wir rekapitulieren nochmal, der alte Staff ist ja im Februar abgetreten. Dann kam da ein neuer Staff und Dennis Milanovic, der gleichzeitig General Manager ist, hat den DC-Posten angetreten. Und jetzt kommt ein dritter, Niklas Sobotski, ist ein Eigengewächs der Adler, der da schon seit der Jugend rumrennt. Und ich sage jetzt mal völlig wertungsfrei, ist sein erstes Jahr als DC. Macht mit der Info, was ihr wollt. Auf jeden Fall viel Erfolg bei der Arbeit. Und ich hatte dann bei Facebook dann mal nachgefragt, ne, was ist denn mit dem vorigen DC? Und der sagte dann, naja, er konzentriert sich dann auf seine General Manager-Tätigkeiten. Okay, aber wenn die General Manager-Tätigkeit dann heißt auf einmal, dass Adler ein Testspiel absagen.
Ja, vielleicht, was die positive Entscheidung getroffen werden musste. Kann ja auch sein.
Wie so eine positive Entscheidung. Ein Spiel abzusagen ist doch nicht positiv.
Naja, sag mal so, ist dann positiv, wenn man damit Negatives verhindern kann.
Oder damit auch Geld sparen kann, wer weiß.
Ey, weiß ich, wie ein Bus inzwischen kostet?
Das sollte in der GFL-Kalkulation drin sein.
Also, ja. Ne? Also weißt du, vor Jahren hat man noch gesagt, na, Pi mal Daumen, so ein Bus, ne, so für 6 Stunden, 8 Stunden, die du vielleicht brauchst, rechne mal auf 800 Euro, also 100 Euro die Stunde.
Und Hamburg ist jetzt auch nicht so weit weg.
Dann kannst du so ungefähr rechnen, so 800 Euro pro Stunde, die du halt brauchst. Ne? Also sprich, du fährst 2 Stunden hin, machst da 6 Stunden Spiel, fährst wieder zurück, rechnest das dann schon zusammen, dann machst du mal 100 Euro, dann hast du genau so grob den Preis, den ich von dir verlange. Okay, ne? Inzwischen ist es irgendwie weit über 1000, weit, weiter drüber. Und da dann denkst du dir auch so, puh. Ja, und auf einmal kriegst du ganz viele, sag ich mal, Freundschaftsspielanfragen im Sinne von, ja, wollt ihr zu uns kommen?
Mhm.
Ja, will ich. Ich will auch Lotto gewinnen.
Ja, aber wie gesagt, so eine, also sowas plant man ja schon frühzeitig, ne? Also am besten schon so mit Beginn der Offseason. Aber gut, übrigens, Jerome hat zu den Musikwünschen und Stichwort Pantera noch geschrieben, 5 Minutes Alone, packen wir mit drauf. Weil es der Jerome ist. Mit denen hatte ich mich ja neulich auch sehr nett unterhalten.
Ein sehr netter Mensch. Und ich rede nicht von Kälte so.
Na, ne? Also, ja, und dabei heißt es immer, der Kälte sieht immer alles so negativ und ach nein, also, eigentlich ist der Kälte ein ganz netter Typ.
Nein, ja.
Naja, Sachen, die zu kritisieren sind, kann man doch kritisieren, oder nicht?
Nein.
Nein?
Nein.
Wieso nicht?
Ich würde ja auch nie kritisieren. Also ich zum Beispiel würde ja nie kritisieren, dass zum Beispiel meine für die U19 der verdammte verschissene September komplett geblockt ist für U18 Queen Machine. Wie jetzt? Also sprich, die zwei Wochenenden nach den Sommerferien, da sind Spieltage noch möglich. Und dann ansonsten der Rest vom September, also sprich eigentlich jedes volle Septemberwochenende ist in Nordrhein-Westfalen Sperrtermine für Green Machine, soweit ich es jetzt mitbekommen habe und dachte mir so.
Ach, also kann ich das jetzt so verstehen, der Verband schreibt dann vor, dass dann da ein gewisser Zeitraum keine Spiele stattfinden dürfen, da müssen die Spieler dann zu den Sichtungscamps oder was?
Beziehungsweise sollten da keine Spiele stattfinden, damit denn die Green Machine halt Camps etc. pp. Machen kann.
Aber das finde ich gar nicht verkehrt. Also ich meine, in Berlin
gab es... Ja, also für die Green Machine ist das nicht verkehrt. Für die Green Machine ist es nicht verkehrt.
Ne? Naja, weil als ich damals noch, schon länger her, mal Jugendheadcoach war, hatte ich ja eben auch die Diskussion mit dem Lehrwart / Auswahltrainer dann gehabt, weil es ja dann hieß, naja, es kommen ja immer so wenig Spieler zum Auswahlcamp. Wir hätten ja unsere Spieler dahin zu schicken, das ist ja in der BSO auch so verankert.
Ja, warte mal, wir müssen sie nicht hinschicken, wir müssen es ihnen ermöglichen, dahin zu gehen.
Ja, ja.
Also ich muss jetzt nicht mit einer riesen Schaufel in die Umkleidekabine gehen und sagen, so, ich muss mindestens 8 Leute jetzt hinschaufeln.
Ja, aber worauf ich hinaus will, mein Kritikpunkt war ja, ich würde es ihnen ja gerne ermöglichen, hinzugehen, aber wenn wir in dem Zeitraum noch Saisonspiele haben, werde ich einen Teufel tun und meine Jungs da hinschicken. Das macht halt für mich keinen Sinn.
Ja, aber jetzt komme ich jetzt mit einem anderen Argument auch noch um die Ecke. Und denk mir, was ist eigentlich der Auftrag des Jugendteams? Jugendliche auszubilden, ja, okay. Jugendliche gehen vielleicht für den eigenen Verein auszubilden, aber dann kommen da so andere Unwägbarkeiten hinzu, ne? Wie der Rahmenspielplan, ne? Also sprich März bzw. April bis
einschließlich. Die Rahmenausbildungsplan.
Ja, ne, ich meine jetzt mal wirklich ohne Flachs, ne? Also ich habe 7 Wochen. Also 7 Spielwochenenden, die direkt Ferienwochenenden sind. So, die fallen schon mal aus diesem Plan raus. So, ne, also meiner Planübersicht von 28 Wochen, wo ich sage, jupp, ist okay, da fallen schon mal 7 Wochen raus wegen Ferien. Ne? Plus noch eine weitere Woche wegen Osterferien, also fallen schon mal von 28 schon mal 8 weg. Danke. So, von diesen 28, wo schon 8 weggefallen sind, also summa summarum sind also am Ende dann nur noch 20 übrig, fallen dann noch 5 weitere weg.
Naja, ich sag, also wenn der Liga-Obmann da mal smart planen würde, wäre das machbar.
Ja, andererseits würde ich jetzt auch mal einfach mal sagen, wenn ich jetzt mal total fies wäre, wieso muss sich jetzt der U19-Spielbetrieb der Green Machine der Auswahl unterordnen? Weil das ist es ja im Endeffekt. Der Spielbetrieb der U19 hat sich der Green Machine Maßnahme untergeordnet. Und ich dachte immer, Green Machine Auswahlen wären immer irgendwas so on the top. Klar, wenn es on the top ist, ne? Your top, I'm bottom, ist klar, wer oben ist. Aber das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Vor allem ist es ja inzwischen U18 Green Machine. Jetzt reden wir von U19 bzw. von U20 Spielbetrieb. Also sprich, aus meiner U19, der Jahrgang, der jetzt 19 ist, der kommt gar nicht in Betracht. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, die Jungs, die gerade aus der U16 hochgekommen sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie so gute Sportler sind, dass sie bei der Green Machine genommen werden? Also rein theoretisch, Müllschmiedchenrechnungsartig mäßig, rechne ich vielleicht von einem Drittel, was eine Chance hat? Und dafür butter ich das alles unter?
Naja, ich verstehe schon, dass man versucht, Maßnahmen zu treffen, um den Spitzensport halt auch irgendwie zu fördern. Und dazu gehören ja dann auch so eine Maßnahmen wie Sichtungscamp, ne? um da Leute für den Spitzensport oder Potenziaten für den Spitzensport rauszufiltern und dann in die Auswahl zu stecken. Verstehe ich schon, aber im Umkehrschluss muss dann aber auch noch gewährleistet werden, dass eben die Jugendmannschaften nicht darunter leiden und einen vernünftigen Spielbetrieb führen können, ohne Abstriche zu machen. Und das heißt dann aber, dass der Spielbetrieb bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Datum abgefrühstückt sein muss, ohne jetzt irgendwie in Schwierigkeiten zu kommen.
Ja, und da könnte man überlegen, ob man Spielbetrieb einfach vielleicht mal mit den Jugendauswahlen vielleicht einfach mal neu denken sollte. Vielleicht sollte man das einfach mal neu denken. Ne? Die Idee, dass man bis in Sommerferien durch ist, ist jetzt an sich jetzt, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Aber vielleicht sollte man einfach mal auch überlegen, ne, den Spielbetrieb einfach mal früher anzufangen. Ich meine jetzt April, Mai, Juni, Sommerferien. 3 Monate. Ja, rein theoretisch hast du jetzt große Kader, kannst du da deine 6 Spiele, 8 Spiele machen. Ne? Aber jetzt reden wir momentan davon, dass wir im U19-Betrieb ja weniger Teams haben inzwischen, Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben strukturelle Probleme. Ne? Und ich rede jetzt nicht von Vereinsstrukturen, sondern das Gesamtkonstrukt Jugendfootball hat anscheinend ein Problem.
Ja, ich knüpfe mal an dem an, was Lukas hier gerade noch dazu kommentiert hat. Ne? Wenn dann halt hier die Sichtungscamps laufen, dann sagt er, werden da eher nur irgendwie Panther oder vielleicht noch Crocs, ist was dran. Aber wenn man diese Beobachtung schon hat, macht es dann vielleicht nicht Sinn, dann halt diese Green Machine Gedöns dann halt nur für den Spitzensport anzubieten, und das bedeutet dann eben Spieler für GFLJ, und die Teams darunter lässt man halt in Ruhe, weil man davon ausgehen muss oder kann, dass die eh nicht auf dem Level ausgebildet sind, sowohl körperlich als auch inhaltlich, wie eben die GFLJ-Teams oder beziehungsweise die Teams von diesen Spitzenreitern dann.
Ja, aus einem anderen Bereich, Regionalliga Damen, habe ich jetzt zum Beispiel mitbekommen, die Aachener zum Beispiel, ja, oder andere Teams wie Köln zum Beispiel. Da waren ja einige jetzt bei der Maßnahme von der Damen-Nationalmannschaft und dementsprechend zum Beispiel im Fall von Köln halt nicht beim Spiel. Gut, die Mannschaft, gegen die Köln gespielt hat, sind wahrscheinlich sogar froh, dass sie nicht da waren, weil die haben ja aus hoch verloren. Ne? Aber zum Beispiel da greift das gar nicht, witzigerweise.
Ja.
Ne? Also das finde ich auch schon wieder etwas seltsam geplant.
Ja, aber da ist ja die Frage, hat der Verein das verdusselt? Oder, weil, ich meine, die Termine sollten ja auch so einen gewissen Zeitraum im Vorfeld bekannt sein.
Oder hat der
sein?
Verband das verdusselt? Ich denke mal eher verbandseitig, beziehungsweise verbandseitig hat man sich auch gesagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der 3. Liga in die Nationalmannschaft kommt. Das mag natürlich auch sein. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich immer noch die große Gefahr, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spieler habe, der Potenzial hat für die Queen Machine. Ne? Kann es sein, dass ich als Coach bewusst oder unbewusst einen Druck auf diesen Spieler ausübe, dass er am Spieltag X da ist und nicht bei der Auswahl? Weil ich ihn halt brauche, weil er hat ja schon Grund, warum er bei der Auswahl ist. Ne? Mag sein, der eine macht das bewusst, Druck aufbauen, ich brauche dich, Punkt, aus, ist mir scheißegal. Ne? Und dann ist der Spieler halt da. Man will ja gewinnen. Ne? Das ist so die Gefahr, die ich halt dabei sehe. Aber am Ende bleibt bei mir noch immer die Feststellung, Maßnahme, Nationalmannschaften, Auswahlmannschaften sollten immer on the top sein und möglichst nicht parallel zum Spielbetrieb stattfinden. Aber da gibt es auch noch die andere Seite, du erinnerst dich auch noch an eine Headcoach in der Nationalmannschaft, ne, die gesagt hat, so die ganzen internationalen Spiele, ne, da haben wir gar keine Steuerungsmöglichkeit.
Mhm. Ne? Naja, ich meine, irgendeinen Zeitraum wirst du halt brauchen. Ich meine, wir haben jetzt nun dieses Auswahlturnier, wie sinnvoll das ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir haben es. Und wir wissen, es ist halt im Oktober, und wir wissen halt, um sich darauf vorzubereiten, brauchst du halt einen gewissen Zeitraum davor, um zu trainieren. Und wenn wir halt also im Oktober die Turniere haben, müssen wir halt also irgendwann nach den Sommerferien damit anfangen. Das ist halt nun mal Fakt. Aber wenn wir das halt wissen, und wir wissen halt, dass die Jugendmannschaften Probleme damit haben, weil sie in dem Zeitraum noch Spiele haben, dann müssen wir halt drüber nachdenken, ob wir den Saisonbeginn nicht nach vorne ziehen und es eben halt nicht, also untersagen, also wenn wir nicht in der Ferienzeit sind, so lange spielfreie Wochen dazwischen zu haben. Also wenn wir jetzt von einer Saison reden, vielleicht von 6 bis 8 Spielen, gut, jetzt hast du so gesagt, bei 8, ihr habt eine Saison von 8 Wochen mit 6 Spielen.
Beispielsweise, ja. Oder an anfangs 11 Wochen mit 8 Spielen. Ne?
Ist tough, aber dann muss man halt gucken, wie man das strickt. Entweder kompaktet man das und dann sagt man, ja, ist riskant, aber wir machen es. Oder wir ziehen den Saisonbeginn halt vor. Also irgendein Tod muss man halt sterben.
Ja, oder wie war das Beispiel aus Italien, dass man einfach mal die gesamte Saison auf das gesamte Jahr einfach mal streckt? Ja, hat auch ein Für und Wider, natürlich.
Naja, haben wir schon mal besprochen. Also die, so eine Langzeitmotivation für eine Saison ist dann halt auch heftig. Also gut, du hast dann natürlich eine lange Möglichkeit für längere Regenerationsphasen. Aber dann halt immer wieder neu in diesen Wettkampfmodus zu kommen, weiß ich nicht. Aber gut.
Ja, ich denke mal, wäre ich mal ein guter Ansatz, mal das Saisonmodell, was wir in Deutschland haben, wie wir halt Football-Saison machen. Es ist schon Tradition. Ne? Aber Tradition heißt nicht immer unbedingt, dass sinnvoll es gut ist. Ja. Oder sinnvoll ist. Es gibt manche Sachen, die sollte man vielleicht mal neu überdenken. Persönlich bin ich der Meinung, ja, man sollte es vielleicht mal komplett, sag ich mal, auf den Prüfstand stellen und überlegen, sollten wir es ändern und wie könnten wir es ändern und können wir es ändern?
Also ich finde die Idee reizvoll, wenn man sagen würde, die bringt aber wieder ihre eigenen Schwierigkeiten mit, weiß ich, dass man nicht ein Auswahlturnier, sondern vielleicht eine Mini-Auswahlsaison spielt. Dass man da dann halt mal irgendwie versucht, das dann über, naja, ich sag mal, vielleicht einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen im Herbst dann so eine Auswahlsaison spielt.
Ja, oder das dann wirklich nach diesem italienischen Modell gleich machen, ne? Nach dem Motto, das letzte Wochenende im Monat ist Auswahl. Mhm. Ein Monat Maßnahme, den nächsten Monat Spiel. Und das immer im Wechsel, ne? Dass du immer so einen fliegenden Wechsel hast. Oh. Aber das sind halt so eine Ideen, könnte man vielleicht mal überlegen.
Ne? Gut, wir hatten noch eine Meldung aus der GFL, die wolltest du noch besprechen. Wir haben noch einen Kommentar von Lukas, der ist heute fleißig mit dabei. Er sagt, ich finde generell die Planung sehr komisch manchmal. Letzte Woche Hinspiel Gelsenkirchen gegen Rheine, heute war das Rückspiel. Ja, haben wir auch schon öfter mal erlebt in unseren Ligen, dass du dann halt gleich die Woche drauf dann das Rückspiel hast. Hat auch so sein Für und Wider.
Ja.
Hat ja. Vorne. Aber kommen wir zurück zur GFL. Da haben ja die Royals, die ja momentan aktuell Meister sind aus Potsdam, so ihre liebe Not mit ihrer Heimspielstätte. Was ist denn da los?
Ja, da droht wohl ein Lizenzentzug, weil sie aus der Spielstätte raus müssen und lange Rede, kurzer Sinn, in der GFL und GFL 2, du brauchst halt ein gewisses Stadion. Ne? Du brauchst gewisse Regularien, die erfüllt werden müssen. Ne? Und wenn du die nicht erfüllst, tja, dann droht der Lizenzentzug. Und da frage ich mich, ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Naja, was ist passiert? Also, dass die Heimspielstätte des Luftfahrtstadions oder wie sich das nennt, ist ja gerade im Umbau. Ist eine große Baustelle und die Stadt hat es versäumt, die Saison der Potsdam Royals mit einzuplanen und die stehen jetzt dann halt jetzt vor einer Baustelle und macht halt schlecht Sinn, weil es gibt eine Tatanbahn drumherum, die wird halt erneuert. Sie haben das Problem, dass sie dann da halt über eine Baustelle rüber müssen. Es ist scheiße für die Zuschauer, weil dann Catering, Hüftbogen und Toiletten alles außerhalb des Stadions sind, beziehungsweise dann auf dem Parkplatz. Und man hat jetzt auch versucht, einen Ausweichort zu finden, nämlich Babelsberg, wo ein Fußballverein spielt. Die blockieren das Ganze, so ein Viert- oder Fünftligist, und die sagen, wir wollen die da nicht haben, die machen uns den Platz kaputt. Und die Stadt Potsdam findet halt keine Regelung dazu oder eine Ausweichmöglichkeit, um die Royals halt irgendwo unterzubringen. Und jetzt, so wie du es sagst, ist es halt so, wenn sie keinen Platz finden, müssen sie entweder umziehen, also gerne komplett irgendwo umziehen, das denke ich ist in einer kürzeren Zeit nicht so einfach zu bewerkstelligen, oder ja, Lizenzentzug, wobei ich jetzt aber gehört habe, man wird wohl den sauren Apfel beißen und dann doch in diesem Luftschifffahrtsstadion.
Ja, aber ich denke mal, Football Deutschland hat ein anderes Problem, ne?
Naja,
2011, also, ne? Und wenn die jetzt damit anfangen zu sagen, hey, lass uns den Platz wegnehmen, beziehungsweise die Lizenz wegnehmen, ich meine, sorry, GFL, Ligaverbund, ihr habt ganz andere Probleme als das, lass die doch erstmal spielen.
Ja, für Potsdam ist es dann natürlich die Schwierigkeit, Einnahmeverlust bei weniger Zuschauer, weil das Ganze wird unattraktiv, sie werden halt von der Stadt komplett im Regen stehen lassen, die Stadt arbeitet da wohl sehr unprofessionell. Ja, und den Schaden hat so oder so halt Potsdam, ne?
Mhm.
Und das als amtierender deutscher Meister, das ist halt schon bitter.
Ja, aber da merkst du, selbst in der GFL sind sie vor solchen Problemen nicht gefeit.
Nee, also letztendlich musst du halt auch immer ein Auge auf die Politik dort vor Ort haben, die dir dann halt ein Stadion genehmigt oder nicht. Oder dann beschließt es umzubauen und musst dann halt gucken, wo du bleibst. Oder?
Ja, und dann hängst du da.
Also es ist sinnvoll, als Bundesligist dann einen Kontakt zur Politik zu haben, beziehungsweise dann halt zu den Bezirksämtern. Also bei uns Kleinvereinen ist es also immer sinnvoll, zum Bezirksamt oder halt zur Kommune dann halt und zum Sportamt einen Draht zu haben, um sowieso Plätze und Hallen zu beantragen. Ja, als GFL-Team.
Hatten wir das nicht schon mal, das schon mal gehabt mit Berlin Adler oder Rebels, dass die nicht Forkenbeckstraße gespielt haben, sondern auf dem Platz daneben? Also es ist, um es mal kurz aufzuklären, ich glaube, es waren die Adler, die hatten in Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorf, nicht im Stadion Wilmersdorf gespielt, sondern ein, zwei Plätze daneben, und es ist im Prinzip nichts weiter als ein großer Rasenplatz.
Das ist eine Wiese,
ohne Tribüne, ohne alles, Hecke, Sitzbänke. Und da musste ein Spiel kurzfristig ausgetragen werden.
Und daneben ist halt so Freizeitsport, Frisbee werfen und sowas, und dann kann es schnell noch passieren, dass so ein Frisbee dann auf dem Footballfeld landet.
Ja, sexy ist tausendmal anders. Ungelogen.
Jo.
Ne? Aber man sollte sich an manchen Stellen vielleicht mal davon, sag ich mal, ein bisschen davon entfernen, dass die GFL mit der NFL viel gemeinsam hat, außer dass sie Football spielen.
Naja, aber trotzdem versuchst, also als Bundesliga-Team willst du ja deinen Fans einen gewissen Standard bieten, ne? Und dazu gehört nun mal Catering, dazu gehört dann so ein bisschen Kinderunterhaltung. Du willst ja. Ja,
das kriegst du auf normalen Sportplatz eigentlich auch hin, oder?
Ja, aber
jetzt mal ganz salopp gefragt.
Ja, gut, ich meine, für Bundesliga haben wir auch schon andere Stadien gesehen. Adler, ne, in diesem Poststadion sah jetzt auch nicht so wirklich nach Bundesliga aus, wenn man jetzt mal Fußball, wenn man jetzt mal Fußball vergleicht. Nee, da hat man, ist man ja froh, wenn man so irgendwie so ein Stadion hat, wo es irgendwie überdachte 2000 Sitzplätze gibt oder sowas. Oder
ja,
1000.
Das ist es doch, ne? Ich meine, die in der GFL wurde sehr viel geschwafelt, sag ich mal, von professionell und so weiter und so fort. Und ich denke mir, guckt euch doch bitte erstmal eure Zuschauerzahlen an. Wie viele Zuschauer habt ihr? Ne? Ist es schon professioneller Game Day, wenn du 800 Zuschauer hast? Oder ist es einfach nur schön, dass du 800 Leute davon hast? Davon sind 120 Verwandte. Jetzt mal blöd gefragt.
Ja gut, aber je mehr Plätze du hast, desto mehr könntest du halt auch fahren. Ne? Desto mehr Potenzial hättest du, was du ausschöpfen könntest.
Ja. Aber da müssen manche Leute sich mal wirklich in die eigene Nase fassen und sagen, selbst die GFL ist Amateurliga.
Dazu kommen wir auch gleich. Ne? Was?
Ich wollte so ganz leise so in diese Richtung schieben.
Das Wort begleitet uns heute. Ja.
Das Wort. Ja, genau. Wir sind hier am Predigen. Ne?
Genau.
Ja.
So, dann haben wir noch Meldungen wieder, dass ein Team zurückzieht. Gerüchteweise haben wir gehört, dass die U19 der Emden Tigers.
Ja, nicht nur gerüchteweise, sondern bei Insta haben sie es sogar mitgeteilt. Kurzfristig, 2 Tage vor ihrem ersten Game Day, mussten sie leider zurückziehen.
Wie viele Tage? Gründe
2.
Alter, da rege ich mich denn schon wieder auf. Ich meine, das weiß man doch nicht erst 2 Tage vorher, dass man keine Saison bestreiten kann.
Ich sag mal so, das Wissen und das Realisieren, das könnten manchmal 2 verschiedene Höhenlappen sein.
Ja, aber du hast
man
auch eine...
Man hofft ja manchmal.
Ja, ist ja richtig, aber wenn... Also, du hast ja eine Meldefrist für Spielerpässe. Und wenn es dann schon knusch auf knapp ist, dann sollte man doch mal so irgendwie den Denkapparat einschalten. Ja, niemand zieht freiwillig zurück oder leichtfertig, aber also du kannst doch nicht 2 Tage vor Saisonbeginn die Saison canceln.
Ich sag mal so, Saison zu canceln kann ja verschiedene Gründe haben. Entweder man hat wirklich, man merkt zum Zeitpunkt X, man hat viel zu wenig Spieler.
Ja, aber die werden sich doch nicht auf einmal alle verletzt haben.
Dann ist aber auch die Frage, wer es merkt, ne? Beziehungsweise wer trifft die Entscheidung, ne? Beispielsweise jetzt von oben herab, ne? Der Vorstand stellt 3 Tage vor der Saison fest, Ha. Ihr seid nur 30 Aktive, vergiss es, mach mal zu. Macht keinen Sinn. Punkt.
Also
oder
ich
stellt halt fest,
ich habe noch von keinem Fall gehört, dass der Verband gesagt hätte, ihr spielt nicht. Also das ist ja.
Nee, Vorstand.
Der Vorstand.
Der, der Vorstand. Ne? Das habe ich schon erlebt, dass Vorstände Teams zumachen, weil sie der Meinung sind, das macht keinen Sinn. Ne? Und das ist mal die Frage, die im wahrsten Sinne des Wortes, die Frage nach dem Sinn ist die Sinnfrage. Es ist so ein Bauchgefühl, dass man sich sagt, ja Mensch, ihr seid maximal 19 Leute beim Training, so könnt, Punkt, das funktioniert nicht. Wir machen jetzt lieber dicht, bevor wir jetzt hier noch groß Minus machen und bauen lieber neu auf, was eine strategische Entscheidung ist, die jeden Vorstand, sag ich mal, oblassen ist. Oder ist es dann eine, die absolute Desaster? Das absolute Desaster ist, dass beispielsweise im Vorstand sehr, sehr kurzfristig gewahr wird, ihr habt eigentlich nur Passleichen. Mensch, ihr würdet das erste Spiel mit 5 Passleichen auflaufen.
Aber dann hat das mal ganz schnell die Kommunikation mit dem Trainer nicht funktioniert. Also, ne? Egal was, also irgendwas ist da furchtbar schief gelaufen, wenn du 2 Tage vor der Saison sagst, übrigens, wir sind nicht dabei.
Da ist dann wirklich etwas richtig krass in die Bindung gegangen.
Ja, und bei der zweiten Meldung, da habe ich so meine Zweifel, ob dem wirklich so ist. Die zweite Herrenmannschaft der Oldenburger Knights hat auch zurückgezogen und das ist jetzt auch eigentlich schon knapp vor Saison oder eigentlich schon mitten in der Saison. Nee, bei denen glaube ich kurz vorher, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie zurückgezogen mit der Begründung, naja, sie konnten in der Vorbereitung nicht auf dem Rasen trainieren. Und das hat man jetzt erst gemerkt, dass man dadurch nicht den Stand hat, um in einer Verbandsliga zu bestehen.
Hä?
So, und da frage ich mich, also anscheinend war der Rasen wetterbedingt nicht bespielbar. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt Richtung Norden gucke, da hat man, glaube ich, so Gefühl verstärkt so mit Rasenplätzen zu tun. War jetzt Oldenburg von einem monatelangen Platzregen betroffen? Oder wieso können die anderen Teams spielen? Begründung war dann auch so ein bisschen, naja, mit alternativen Training kannst du da halt irgendwie keinen Blumentopf gewinnen. Ich meine, wir reden hier von der Verbandsliga. Also da reicht es, wenn du die Schnürsenkel zumachen kannst und geradeaus läufst. Was hältst du davon?
Ich muss gerade meine Synapsen synchronisieren, um das erstmal auseinanderzunehmen. Also, haben die das wirklich so geschrieben?
Warte mal, das stand da irgendwo auf Football aktuell.
Zitier das mal bitte, weil das ist dann schwierig.
Wo hast du mir das denn hier geschickt hier? So. Nee, das sind die Blue Wings.
Also ich kann's verstehen, wenn ein Team sagt, wir stellen gerade fest, dass wir nicht auf den richtigen Trainingsstand sind.
So, Cavaliers ziehen zurück. So, soll ich das ganze Pamphlet vorlesen?
Nee, nur das Wichtige.
Jetzt lass mich mal gucken. Die wetterbedingten langfristigen Platzsperren ließen in diesem Winter kaum ein Mannschaftstraining mit Ball zu, sodass eine vernünftige Saisonvorbereitung nicht möglich war und dadurch ein erfolgreicher Saisonverlauf sehr fraglich ist. Das kann man mit alternativen Training nicht kompensieren und da macht es wenig Sinn zu spielen. Deshalb haben wir uns vom Spielbetrieb der Verbandsliga zurückgezogen, so Geschäftsführer Rainer Borgmann. What the fuck? Ich meine, ihr seid nicht die Einzigen, die einen Winter hatten in Deutschland.
Ich glaube, die Wahrheit ist viel tiefer als das.
Ja, natürlich. Also ich finde diesen Grund halt einfach nur vorgeschoben.
Ja, aber willst du öffentlich irgendwie großartig sagen, ja, wir haben nicht genug Leute beim Training gehabt und alles ist doof und alle anderen stinken komisch?
Das wäre zumindest nicht ehrlich.
Ja, es wäre zumindest ehrlich, aber das postest du doch nicht, weil solange du den Verein nicht dicht machen willst, postest du so etwas nicht.
Das ist halt die Frage, wie geht's denn in Oldenburg jetzt? Ich glaube, diese letzte Saison war ja nicht so doll, oder?
Nee, aber gut, wir hatten ja schon mal öfters mal festgestellt, dass manche, sag ich mal, Mitteilungen, naja, schnell aus der Hüfte geschossen sind.
Und das meine ich halt, weißt du, da wird ein Posting genommen und es wird einfach nur auf so einem Kanal, ich habe es ja jetzt gerade von Football Aktuell vorgelesen, wird einfach nur reingestellt und nicht kommentiert und nicht eingeordnet. Und, und jetzt mal ganz ehrlich, wer soll denn das glauben? Und dann kann man doch mal kommentieren, was ist denn da los?
Ja, Das könnte man mal in Erfahrung bringen. Ne? Ich kann momentan nur fabulieren. Und so eine Sachen, die laden ja ein zum herrlichen, herrlichen Fantasieren. Ne? Und das vor allem bei Teams in der Umgebung. Ne? Und ja. Dann ist es manchmal einfach die harte, ehrliche, den harten, ehrlichen Realismus einkehren zu lassen. Und wenn man sagt, na, leider zu spät festgestellt.
Ich meine, es ist genauso wie, wenn die Adler sagen, wir pausieren jetzt mit unserem Academy-Team. Wir spielen dann nächstes Jahr wieder. Und hier schreiben sie auch, wir greifen 2025 wieder an. Ja, wer soll denn das glauben? Also wenn du erstmal eine Saisonpause machst, bleiben dann jetzt alle Spieler und bezahlen jetzt Mitgliedsbeitrag für eine nicht gespielte Saison, wo du nur Training machst? Oder stellt man die beitragsfrei?
Das macht kein Kassenbad mehr.
Naja. Also, ne? Also das ist doch ein super GAU, wenn du sagst, naja, die Saison können wir nicht spielen, aber nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei.
Wollten wir mal über professionelles Agieren reden?
Wobei ich da eher so den Fokus hatte auf Spieler. Also um nochmal kurz einzuleiten, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier während wir aufnehmen gesagt hatten, im Vorgespräch hatte ich es auf jeden Fall gesagt. Also bei den Bears haben wir einen Huddle, wo der Vorredner, am Vorrufer dann sagt, ne, what is your profession? Wie bei 300 und dann kommt dieses oh. So, ne, was ist eure Berufung, was ist euer Beruf? So, und dann habe ich mich so gefragt, wisst ihr denn, was hinter diesem Wort steckt oder was es bedeutet, professionell zu agieren, eine Profession zu haben? Oder einfach schon allein die Wortbedeutung, kennt ihr die, um das nicht einfach nur so eine leere Worthülse sein zu lassen? Ne? Weil wie oft hören wir denn immer so Motivationssprüche, die dann einfach, wo du merkst, da steckt nichts dahinter?
Ja, weil andere das halt cool finden.
Ja, es klingt einfach cool, ne? Und das ist dann einfach nur Big Mouth-Gehabe, finde ich. Also ich will es jetzt nicht böse meinen, aber da könnten wir doch jetzt mal als Service-Podcast, der wir hier nun mal sind, und sagen, Jungs, hört doch mal zu und schließt eure Schlüsse daraus, wenn wir euch jetzt versuchen, das Wort Professionalität aufzudröseln. Der Begriff Profession oder Profession kommt aus dem lateinischen Sprachbereich von lateinisch professio, was bedeutet Bekenntnis, Beruf oder Gewerbe. So, und daraus können wir da jetzt schließen, du machst etwas so gut, dass du Geld dafür verlangen könntest, oder?
Das ist immer so die erste Reaktion da drauf, ne? Ich bin so gut, dass ich dafür Geld verlangen kann. Es gibt noch so eine andere Dimension davon, ne? Ja, klar, das ist definitiv, dann sag ich mal, professionell, sollte man meinen, wenn jemand mich dafür bezahlt. Weil, und da kommt es darum, warum bin ich denn eigentlich professionell, ne? Weil ich habe fundierte Kenntnisse, ne?
Ja.
Ich bin, und jetzt bin ich in so einem markttheoretischen Ansatz, ich bin so gut in dem, was von mir verlangt wird, dass ich dafür Geld verlangen kann, weil ich da drin der Beste bin. Beziehungsweise ich bin im Wettbewerb mit anderen.
Wollte ich gerade sagen, du bist dann in Konkurrenz zu anderen.
Genau, ich bin im Wettbewerb. Ich bin im Wettbewerb, ne? Und ich bin gerade derjenige, den man sich leisten kann, ne? Oder leisten will, je nachdem, ne? Wie viel Geld, was Angebot und Nachfrage regelt, ne? Das wäre so ein Ansatz, ne?
Ja,
dass ich deswegen das kriegen kann.
Ja, und um ein Produkt zu haben, was du halt anbieten kannst, musst du dieses Produkt ja auch erstmal erschaffen. Ne? Und in dem Fall heißt es ja, du musst Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, um die dann zum Markte zu tragen. Und da brauchst du ja also schon einen gewissen professionellen Prozess, um dir diese Fähigkeiten überhaupt anzueignen. Und ich glaube, in diesem Stadium sollten wir uns bewegen, wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang von Professionalität reden. Wie kommen wir denn jetzt als junger Footballspieler zu diesem Wissen und zu diesen Fähigkeiten, um dann halt irgendwann mal professionell zu sein? Beziehungsweise, um das nochmal vorwegzunehmen, ich bin ja der Meinung, man kann professionell agieren, ohne dafür Geld zu bekommen, denn es ist eine Leidenschaft, von der wir reden. Und auch da gilt ja dann der Ansatz, auch im Hobbybereich, ich kann und vielleicht möchte ich auch der Beste sein. Ne? Und ja. Wir sehen ja auch immer wieder dann halt, wenn Teams dann sagen, naja, wir wollen halt dieses Jahr Erster werden. Und dazu gehört ja dann eine Fähigkeit, besser zu sein als die anderen, und die muss man sich aneignen. So, wie kann man die sich jetzt aneignen?
Ja, und da kommen wir dann halt zu dem Punkt, nur weil man etwas bekommt, heißt das nicht, dass man unbedingt, sag ich mal, monetär entlohnt werden kann. Man kann auch andere, englische Wort, glaube ich, Insensitives, also etwas erhalten, was Positives erhalten. Und sag ich mal, wenn es nur Wertschätzung ist, ne, das ist ja auch, du kannst auch in nicht monetären Sachen bezahlt werden. Ich rede jetzt nicht von der Wurst nach dem Spieltag, sondern von der Wertschätzung.
Du kannst dich auch mit einem Ergebnis selbst belohnen. Das ist ja dann die intrinsische Motivation. Genau. Aber um nochmal ganz kurz zu diesem Monetären zu kommen, um dann nochmal so eine monetäre Definition zum Profi zu haben. Als ich Profi-Sportler dann bei Google eingegeben hatte, kam dann so ein Zitat von einer österreichischen Steuerberatungsseite, und da stand dann, wie gesagt, Österreich, ich weiß nicht, wie offiziell das hier in Deutschland gilt, also da würde ein Profisportler ab einem jährlichen Einkommen von 21.000 Euro gelten, brutto, würde ich jetzt mal meinen, und wenn ich das durch 12 teile, dann wäre ich bei einem Lohn von 1.750 Euro im Monat, und da müsste man sich dann auch erstmal überlegen, ob man dafür arbeiten geht. Aber nur so viel dazu. Auch mal so Richtung ELF gefunkt, ne?
Ja, ich würde versuchen, da die Kurve zu kriegen und zu sagen, professionell sind zwei verschiedene Sachen eigentlich, ne? Ich kann Sachen machen und sagen, mach das als Profi, kriege jetzt Geld dafür, oder ich kann es machen wie ein Profi. Und das ist eigentlich der Weg, den man gehen sollte, ne? Man will es so machen, wie es, sag ich mal, Leute machen, die Ahnung haben. Ne? Orientier dich daran, wie die es machen, weil die wissen ja schon, wie es gut funktioniert. Wenn ich zu Hause irgendwas, sag ich mal, selber repariere, ne, dann entweder weiß ich schon, wie es funktioniert, ne, oder ich lasse mich mal beraten, sei es jetzt interaktiv oder von jemandem, der Ahnung hat, ne, wenn ich mir das Geld sparen will. Ne, oder ich sage, es lohnt sich jetzt nicht, jetzt für die eine Schraube am Klokasten Klempner zu rufen. Dann gucke ich mal, frag mal nach, was muss ich da machen. Und dann agiere ich ja dann schon in dem Sinne professionell, weil ich mir dann das reinhole, was ich brauche. Und das ist etwas, wo wir eigentlich hingehen müssen. Natürlich nicht blind, um Gottes Willen.
Ich würde so umschreiben, zu tun, was nötig ist, angewandt an das Ziel. Wenn ich jetzt in der dritten Liga Erster werden will, das mein Ziel ist, muss ich andere Dinge tun, als wenn ich vielleicht in der fünften Liga Erster werden will oder im Mittelfeld landen will. Ja, dann sind die Voraussetzungen, die dafür nötig sind, andere. Ich muss also erstmal wissen, was genau ist mein Ziel, und daraus Maßnahmen ableiten, die dafür nötig sind. So, und dazu bedarf es ja auch der Trainerschaft. So, aber wenn klar ist, was nötig ist, dann müssen diese Dinge aber auch umgesetzt werden. Und in der Regel sind das ja so einfache Sachen wie regelmäßig zum Training kommen. Ja. Aber nicht nur regelmäßig beim Training zu sein, sondern eben auch das Training professionell mitzumachen. Und das bedeutet dann halt weniger quatschen. Jede Repetition. Ja,
einen gewissen Ethos, ne?
Ich habe jetzt bei meinem Team, nicht mein Team, unserem Team, ich bin ja da nur unter Ferner Liefen-Coach.
Der Ferner Liefen-Coach, das ist eine neue Position, kenne ich gar nicht.
Ja, also so richtige Aufgabe habe ich da nicht. Ich mache jetzt ein bisschen die Running Backs. Aber ich habe jetzt, den Jungs auch mehrmals gesagt. Ich habe es denen auch schon letztes Jahr gesagt, aber irgendwie scheint das nicht anzukommen. Wenn ihr doch schon eine halbe Stunde vorm Training da seid, dann nutzt doch diese Zeit, die ihr eh schon da seid, nicht zum Quatschen, sondern um schon mal so die Basics selbstständig zu machen, Stands and Starts und sowas, weil ihr wisst doch, also beziehungsweise man sollte eigentlich wissen, dass jede Wiederholung zählt, weil irgendwann wollen wir doch mal auf den Weg kommen zum Muskelgedächtnis, beziehungsweise, ja, du weißt, was ich meine, also zum Muskelgedächtnis werden wir lange nicht kommen, da reichen die zweimal Training in der Woche nicht aus, aber halt um eine gewisse Routine zu bekommen. Und das ist ja auch, was Professionalität ausmacht, eine Routine zu bekommen, um die Sachen so selbstsicher wie möglich abhandeln zu können.
Ja, aber da kommt man dann zu diesem Dilemma eigentlich, was man hat. Ne? Der eine Sportler empfindet den Sport halt so, dass er es halt, so wie du sagst, so gut wie möglich machen will. Und für andere Sportler ist vielleicht eine andere Komponente wichtiger, nämlich die soziale Komponente. Ne, das ist halt dieses Quatschen.
Ja.
Ne? Das sollte man jetzt auch nicht unterschätzen, ne? Weil wenn jetzt alle, sag ich mal, nur hingehen und ihren Rotz da abfahren und das war's, ne? Und jeder macht nur seine Snaps, jeder macht seine Stances und Starts, ne? Dann ein paar Plays, ein bisschen Unit-Training, kurzer Huddle, ab nach Hause, dann hast du vielleicht sportlich ein gutes Team, ne? Aber kaum einer weiß, wie der andere mit Nachnamen heißt.
Ja, da habe ich mich auch gestern mit dem Coach von Tolense dann unterhalten, ne, was dann eben so auch im ländlichen Bereich und in den unteren Ligen dann als Sport dann halt so nötig und möglich ist. Und wenn es da dann halt der Kasten Bier ist, weil eben die soziale Komponente wichtiger ist als die sportliche, dann ist das so. Dann brauche ich aber auch dementsprechenden Trainer. Ich brauche keinen Großstadttrainer, der dann mit seinem High-Professional-Programm dann ankommt und sagt, hier, wir machen jetzt hier unsere Early-Groups und Repetition und nicht rauchen und nicht trinken. Und sagst du, naja, fuck you, da habe ich hier keinen Bock drauf. Ich bin wegen was anderem hier. Das gibt's ja auch.
Fuck you, ich zahle 20 Euro Beitrag.
Ja, aber da sage ich ja dann, entsprechend dem Ziel, was man hat, das Nötige zu tun. Bei einem Regionalligisten, der sich jetzt vornimmt, in die zweite Liga aufzusteigen und dann vielleicht noch weiter will, ist das was ganz anderes, weil da brauchst du dann halt diese Herangehensweise, so viel Repetition wie möglich, so viel Football Education wie möglich, dass die Leute dann in die Schulung gehen, sich dorthin setzen, die Schnauze halten und möglichst selbstständig mitschreiben und so eine Geschichten und nicht rumflaxen und dem Coach die Möglichkeit geben, seine Informationen loszuwerden. Ne? Und da muss sich dann jeder hinterfragen, was möchte er denn eigentlich? Und daraus muss er dann aus diesen individuellen Wünschen und Zielen, muss er sich dann irgendwann dieser Teamgedanke ableiten oder das Teamziel ableiten, wo dann für jeden klar ist, was ist von mir hier gefordert? Was muss ich denn hier tun? Ne? Und wenn ich das nicht tun kann oder tun will, dann zu merken, okay, vielleicht bin ich hier nicht richtig.
Ja, und das ist eigentlich so eine Sache, wo ich jetzt selber festgestellt habe, hätte ich zu Beginn der Saisonvorbereitung auch mal machen sollen. Ne? Was ist eigentlich das Ziel? Also nicht, was ist mein Ziel, sondern was zur Hölle ist eigentlich euer Ziel? Ne? Und wie können wir uns auf so ein Ziel einigen?
Ja, also bei den Bears kursiert ja auch so ein bisschen der Wunsch, dann irgendwann in der Regionalliga zurück zu sein. Aber dann muss dann halt klar sein, was bedeutet das denn, in der Regionalliga zu spielen? Wie muss ich denn unsere Leistung jetzt steigern? Wo müssen wir jetzt Fortschritte erzielen, um gezielt daran arbeiten zu können, damit auch die Jungs wissen, was erwarte ich denn jetzt von ihnen? Das muss, die Erwartungen müssen ja auch klar sein. Um sich denn danach auszurichten. Ne? Ich meine, wir Coaches sagen halt immer, ihr müsst zum Training kommen. Aber allein das ist es ja nicht.
Ne? Ja, und, das ist es nicht allein.
Und auf der anderen Seite, wenn ich denn will, dass meine Jungs ein gewisses Verhalten an den Tag legen und ich verlange von denen besser zu werden und ihr Verhalten anzupassen, da muss ich aber auch ein entsprechendes Programm bieten, damit sich das dann auch auszahlt. Ich meine, wenn das Training dann trotzdem nur vor sich hin dümpelt, dann kann ich aber auch nicht erwarten, dass die Spieler dann Spaß dran haben und dann einsehen, warum sie jetzt regelmäßiger kommen sollen. Also auch vom Trainer muss ja dann ein professionelleres Verhalten erwartet werden. Ich habe jetzt neulich beim Jugendtraining gestanden, habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, U19. Und dann wird da gepantet und zwischen den Snaps vergehen dann so teilweise 2 Minuten, wo ich dann sage, ey, in 2 Minuten hättest du so viel Reps machen können. Aber schlimmer ist dann, dass denn der Defense-Coach dann da hinten steht, der Returner steht neben ihm und der fängt den Ball mehrmals nicht. Er kriegt aber keine Ansage, was er besser tun soll. Dann kannst du aber auch nicht erwarten, dass der Spieler besser wird, wenn du ihn nicht berichtigst.
Ja, und das ist ja auch so eine Sache, die ich selber bei mir manchmal auch beobachte. Ne? Es gibt ja auch, auch so dieses Dilemma, ne? Dass der Coach selber, der kommt ja, sage ich mal, nicht, der ist ja nicht um 9:30 morgens aufgestanden, hat sich sein Brötchen geschmiert, hat dann irgendwann Mittag gegessen und fährt total entspannt zum Training. Ne? Der kommt ja auch aus irgendeinem Trott raus. Und je nachdem, wie viel du zu tun hast, ne, irgendwann erwischt es dich, egal welcher Coach das ist jetzt, finde ich, irgendwann erwischt sich, ihr müsst mal drauf achten als Coach, irgendwann erwischt dich irgendwann in irgendeinem Training, wo du feststellst, du warst jetzt gerade mal 5 Minuten nicht da. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du warst vom Kopf nicht mehr da, weil du gerade in diesem Augenblick irgendwie unbewusst in dich gekehrt warst und hast einfach mal alles vielleicht unbewusst auf dich wirken lassen. Und das sind die 5 Minuten, wo Training nicht da war. Du warst einfach mal nicht da.
Ja, von den 5 Minuten redet ja keiner. Ne?
Das, ja, aber es kann halt passieren. Das muss man sich immer, man muss immer bewusst sein, dass viele Coaches ja auch aus einem 8-Stunden Arbeitstag dann kommen.
Ne? Aber das tun die Spieler und, ja auch. Also genau. wenn ich vom Spieler erwarte, dass er zu dem Training sich die ganzen Tapes anguckt und dann noch zusätzlich ins Gym geht und vielleicht noch selber laufen geht, dann erwarte ich, neben diesen 4 bis 6 Stunden Training in der Woche, verlange ich von dem Spieler schon ziemlich viel für seine 25 € Mitgliedsbeitrag.
Ja.
So, wenn ich das aber jetzt von dem Spieler erwarte, dann muss der Trainer aber dementsprechend auch mitliefern, und um dann ein Training anzubieten, was diesem gerecht wird. Und da muss sich auch ein Trainer dann vorbereiten, das ist leider so. Dann gehören ja eben auch diese Tapes-Aufbereitungen leider mit dazu und das ist dann jede Menge Arbeit und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bei so viel Arbeit ist dann auch, denke ich, eine Entlohnung angemessen, aber da muss eben halt auch geliefert werden.
Ja, das ist ja das ist die Krux dabei, ne? Als Coach, sag ich mal, bist du, sag ich mal, immer gut bedient, wenn du, sag ich mal, Sachen forderst, die man selber liefern kann. Ne, oder wo Leute, sag ich mal, das Gefühl haben, das ist authentisch, dass du das verlangst und dir kaufe ich es auch ab, dass du das von mir verlangen kannst. Ne? Und ich mache das dann auch entsprechend gerne. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt so eine Situation hast, klassisches Beispiel, ein Trainer, der verlangt, dass man mindestens 90% Anwesenheit hat, aber ist selber als Trainer vielleicht nur 70-60% da, dann fragt man sich so, na, wie authentisch ist jetzt bitte diese Ansage von dir? Mhm. Ne, man muss sich auch immer an seinen eigenen Aussagen immer wieder ein bisschen messen lassen, ne, und auch selber sagen, okay, was kann ich eigentlich liefern und wie wirkt das eigentlich?
Ja, und wenn wir halt eben von unseren Spielern intrinsische Motivation erwarten, gehört ja trotzdem dazu diese intrinsische Motivation und da entsteht ja dann auch eine Erwartungshaltung, diese dann zu füttern. Aber das passiert halt selten oder nicht in dem Maße genug, beziehungsweise du hast ja dann halt in so in diesen unteren Ligen immer diesen Zwiespalt zwischen Leuten eben, die eine intrinsische Motivation haben, die gerne mehr wollen und den Leuten, die du halt hinterher rennst und zum Training zwingen musst und da gibt es immer so ein Spannungsfeld und die Frage ist dann halt, wenn du dann halt weiterkommen willst, musst du halt als Mannschaft dann vielleicht auch so professionell sein und zu sagen, auf die unprofessionellen Menschen müssen wir leider verzichten. Dann sollen die halt weiter ihren Freizeitsport machen, was völlig legitim ist. Aber den Rest, also der professionell will, muss dann aber auch dementsprechend dann trainieren und machen wir hier weiter. Ne? Und ja. Aber genau, also was neben den regelmäßigen Erscheinen ist ja dann halt noch wichtig von einem professionalisierten Verhalten eines Spielers. Was erwarten wir denn da so?
Ja, fangen wir mal mit Sachen an, die ich von Arbeitnehmern eigentlich auch erwarte. Pünktlichkeit, ne, Zuverlässigkeit. Mhm. Na, ich muss jetzt nicht erwarten, dass ein Spieler X% Trainingsbeteiligung hat. Ich kann es definieren, ne? Aber ich muss zumindest, sag ich mal, erstmal Kommunikation erwarten. Ne? Wenn jemand nicht kann, erwarte ich eine verlässliche Rückmeldung, dass jemand nicht zum Training kommen kann, ne? Und entsprechendes Vertrauensverhältnis auch da ist. So fängt es erstmal grundlegend an, ne? Kommunikation, eine gewisse Transparenz und eine gewisse Vertrauensbasis. Und schon kannst du dann auf einem professionellen Level arbeiten. Kann man das noch ein bisschen ausbauen?
Ja, also in der Kommunikation finde ich dann halt zum Beispiel auch wichtig, dass ein Spieler, wenn er was nicht versteht, nachfragt. Es gibt genug Spieler, die ziehen sich dann halt so ein bisschen in die Masse zurück und gucken dann halt, vielleicht fragt er jemand anders oder so, ne? Hauptsache nicht irgendwie sich zu offenbaren. Das ist aber schon immer so der erste große Fehler. Wenn was nicht gewusst wird, dann frag. Ne? Typische Situation ist ja dann immer, ein Spieler geht in Huddle, hört den Huddle, versteht nichts, geht dann an die Line of Scrimmage und verkackt dann. Wo du dann sagst, okay, dann frag doch im Huddle nach, da hast du auch die Chance. Lieber einmal nachgefragt als...
Das ist auch immer so eine blöde Situation. Ne? Dann traut sich der eine nicht zu fragen, weil der andere schon 5-mal nachgefragt hat und andere Leute sich drüber aufregen, dass der sich nichts merken kann. Mhm. Oh, ein herrliches Beispiel,
Aber andersrum, ne? Da muss der Trainer aber auch in der Lage sein, diese Informationen zur Verfügung zu stellen.
Ne? Oder zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ne? Ja. Klassisches Beispiel, ne? Du gibst den Spielzug rein, ne? Und kriegst nicht unbedingt mit, wenn du jetzt zum Beispiel den Spielzug, sag ich mal, wirklich aus 20 Metern Entfernung mal reingibst, wie es schon mal passieren kann, eigentlich am besten wäre, ne? Aber eigentlich musst du ja auch im Huddle selber dein Ohr auch noch mit reinhören, um zu hören, wie wird es reingegeben, diese Kommunikation zurück.
Na, ich denke.
Aber wenn dir keiner sagt, dass ein Fullback 5-mal nachfragt, ob der Fullback-Dive das Ding ist, da wo er den Ball kriegt.
Na, ich setze da schon früher an. Ich rede da halt auch schon von Theorie, dass man da dann eben halt nicht nur frontalunterrichtmäßig die Spielzüge vorstellt, sondern eben dann halt auch mal einen Dialog mit den Spielern geht und versucht, den Sinn dieses Spielzuges zu vermitteln. Wo sind die Keypoints? Was wollen wir damit erreichen? Und dann auch mal Rückfragen stellt, ne? Weil um auch mal mitzukriegen, hat das denn jetzt verstanden? Und wenn das jetzt nicht verstanden hat, dann müssen wir nochmal nachhaken. So wie man es in der Schule auch macht, ne? Einfach mal so ein bisschen auch Wissen abfragen.
Ja, und jetzt muss ich mir direkt mal nachfragen, ne? Der Kollege Bartschat hat jetzt reingeschrieben im Chat, nur ein Name, Vanessa Amarosi. Alter, ich will Aufklärung, das macht mir jetzt gerade Sorgen.
Okay, wir verlassen das Thema und gehen wieder in die Unterhaltung. Vanessa Amarosi ist ein australisches Popsternchen mal gewesen.
Absolut leer.
Ja, also es begab sich eine Zeit, da hat Jung Kälte zusammen mit Barchi bei den Rebels gespielt. Das muss irgendwann so 2001, 2 gewesen sein.
Und ich habe das Gefühl, das wird gleich eklig.
Nee. Dann kamen irgendwelche Typen zu uns zum Training und haben nach Leuten geguckt, die für eine Videoproduktion, Musikvideoproduktion herhalten. Und die wollten halt so ein paar Schränke haben. So, und wir wussten von nichts, wir kannten die Tante nicht und wir sind dann da halt, ich glaube, zu 6 hin. Und das war im Tempodrom gewesen in Berlin. Und das Erste, was wir draußen gesehen haben, war der Cateringwagen. Und dann haben wir erstmal den Cateringwagen gestürmt und haben den ausgeraubt, was der Produzent auch irgendwie nicht so witzig fand. Und dann sind wir dann irgendwann mal drin und haben dann alle so ein Security-T-Shirt bekommen. Okay. Also Sinn der ganzen Geschichte war von diesem Video, diese Vanessa Amarosi hat einen Konzertauftritt und die Security begleitet sie irgendwie Backstage halt zur Bühne. Und wir haben dann halt den ganzen Tag dann 2 Szenen dann halt irgendwie gedreht, wie wir da durch so einen blöden Tunnel laufen, immer wieder von vorne, 20, 30, 50 Mal am Tag, sind wir da diesen Gang hoch und runter. Und irgendwann dachte ich, was ist denn das denn für eine Scheiße? Naja, wer sich das mal angucken will, findet das auf YouTube, Vanessa Amarosi mit One Thing Leads to Another oder One Step Leads to Another. und da kann man unter anderem Barchi und mich dann mal sehen.
Oh, Gott sei Dank, es ist etwas, das tagsüber läuft und nicht wie früher beim deutschen Sportfernsehen ab 23.30 Uhr.
nein, das war...
Aber du, das kommt mir vor, ich war bei auch so einem Zweiten Weltkriegsfilm so Komparse und im Endeffekt waren das viel zu viele Stunden Dreherei für im Film 20, 30 Sekunden, Alter, ja, das geht gar nicht
ja,
klar.
Ja, mehr waren wieder auch nicht zu sehen. Und Bartschi schreibt ja auch, wir sind diese fucking Szene 100 Mal gelaufen. Ja, und dafür hätten wir diesen
Catering-Wagen... fucking Musikvideo, ne?
Ja, und dafür hätten wir diesen Catering-Wagen richtig abfackeln müssen. Also ganz ehrlich.
Ja, also ganz ehrlich, für all die Leute, die beim Film irgendwie als Komparsen da sind, ne, bildet euch nichts drauf ein. Ihr kriegt da... Es klingt immer total geil, ne? Aber am Ende kriegst du einen Hungerlohn, wenn es hochkommt, ne?
Ja, ja. Ja, aber so kann ich mal sagen, ich war im Musikvideo mit dabei.
Ja, du,
ja, du, ich meine, ich hab jetzt letztes Jahr auf der Bühne gestanden mit drei Fragezeichen, habe ich auch nur einen Text von irgendwie 6 Sätzen gehabt. Aber ich stand auf der Bühne.
Ja, ich glaube, wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich das größte Fragezeichen.
Ich hatte das Glück, ich konnte ablesen.
Das ist ja gut.
Das war ja mehr ein Hörspiel.
Oh, Jesus.
Ja, haben wir das jetzt mit der Profession jetzt geklärt oder wollten wir da noch ein bisschen einsteigen oder ausbauen?
Ich sag mal so, mein Abschlusssatz dazu ist, ne, wenn du willst, dass es professionell ist, dann versuche es Hand zu haben wie jemand, der dafür Geld kriegen könnte.
Ne? Ja, ich habe hier einen Satz aus einer, ich glaube, das war irgendwie so eine Seite für Fotografen oder sowas. Ist ja das Gleiche. Ne? Also professionell zu sein, heißt dein eigenes Handeln ernst zu nehmen und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Du möchtest gute Qualität abliefern, deine Fähigkeiten verbessern und ernst genommen werden. Und ich meine, das bringt es auch irgendwie auf den Punkt.
Richtig, ne?
Und das zu tun, was nötig ist, um dein Ziel zu erreichen.
Genau. Hab Anspruch und den Willen, dies zu verbessern.
Und dazu gehört auch eine gewisse Leidensfähigkeit, weil sonst würde es ja auch nicht Leidenschaft heißen. Ja, wir können beim nächsten Mal gerne mal das Wort Leidenschaft mal auseinanderdröseln.
Ja,
ist so. Ne? Wenn du was willst, ja. musst du dafür auch ein bisschen was tun. Ne? Der Erfolg kommt nicht von allein.
Gottes Willen.
Ne? Und dann muss man auch mit dem Komposter-Syndrom klarkommen.
Ja. Oben muss Scheiße rein, damit unten was Wertvolles rauskommt, ne?
Ich dachte, Scheiße kommt immer unten raus.
Nee,
oben geht also was Wertvolles rein und unten kommt Scheiße raus.
Ich würde sagen, wenn bei deinem Komposter unten Scheiße rauskommt, dann hast du definitiv was falsch gemacht. Dann solltest du das Dixi-Klo doch besser beschriften.
Okay, wir sind wieder sowas von unprofessionell.
Ja, das ist echt.
Aber dazu sei gesagt, wir machen das hier wirklich nur aufs Hobby und wir nehmen uns auch selbst nicht zu ernst.
Gott, wenn wir das jetzt noch anfangen würden, nee, dann wäre vorbei. Nee, das,
Und deswegen müsst ihr dafür auch kein Geld bezahlen. Außer euren Obolus bei Spotify oder sowas.
Oder bei Apple oder bei Google Podcasts, wo immer ihr gerade seid. Oder bei Facebook.
Genau, und wenn ihr bei Facebook und Instagram unterwegs seid, lasst uns doch mal ein paar nette Kommentare da. Die aktuelle
Folge. Oder bei OnlyFans.
Ja, uns will keiner eingehüllt auf dem Eisbärenfell sehen. Glaube ich nicht.
Ich dachte, das wäre was Seriöses wie Patreon oder so.
Nee. Aber wir können auf so Seiten gehen wie bei mir Pizza oder sowas.
Bei mir Kaffee, ich trinke doch gar keinen Kaffee. Alter, du hast den Sinn nicht verstanden.
Aber dazu müssten wir dann wieder professionell sein.
Ja, wir können es auch total professionell wie manche andere Vereine, die dann einfach für Spenden aufrufen wie ein Maskottchen.
Ja, und dann ist das Maskottchen nie wieder gesehen. Ja, ich meine, neue Technik können wir immer gebrauchen, ne? Also her mit der Kohle. Nee, ansonsten, wenn ihr die Songs, die wir heute gedroppt haben, nachhören wollt, dann könnt ihr auf Spotify gehen, denn nur da gibt's die tolle Playlist den Kartoffelsalat. Und wenn ihr dabei seid, liken und uns 5 Sterne geben.
Mindestens.
Ansonsten, ich weiß nicht, hören wir uns schon nächste Woche wieder oder ist bei dir mal wieder Pause angesagt?
Ist mal wieder Pause angesagt. Ich muss nämlich am Sonntag sehr, sehr früh aufstehen, um sein Auswärtsspiel zu fahren zur Spielgemeinschaft Witterschlick-Windeck, die dann natürlich dann irgendwo in Windeck, was irgendwo am Arsch der Welt ist, spielen. Ja, da müsst man leider Gottes sehr früh aufstehen. Ich liebe, dass die Jugendspiele um 11 Uhr anfangen. Aber hey, andere haben es schlimmer, die müssen halt mitten in der Nacht losfahren. Dementsprechend, ja. Ich beschwere mich nicht.
Mal gucken, vielleicht lade ich mir mal Marco oder JP mal ein, vielleicht lade ich mal mit denen.
Alter, hast du Langeweile oder was? So. Ja, hast du, ne?
Nein, so. das ist, wie gesagt, das ist mal meine Me-Time hier im Podcast, ne? Also neben Baby, ne? Ist immer Halligalli und Podcast ist für mich die Zeit, wo ich da auch mal abschalten kann.
Der Podcast zum Abschalten in dem Sinne.
Schaltet ab, Jungs und Mädels, habt einen schönen Feierabend und genießt die Woche, guten Wochenstart. Lasst euch nicht ärgern von Spielern, die nicht zum Training kommen. Bringt nichts sich aufzuholen.
Von Teams, die nicht zum Spiel kommen.
Die einfach zwei Tage vorher die Saison canceln. Ist alles egal, ist nur ein Hobby.
Ja, denn. Stimmt. Egal. Ich Wendler. Tschüss.
Ja, ich wollte gerade sagen, Wendler-Zitat, ne?
Onlyfans in dem Sinne.
Ciao.
Die Coach Potatoes.